Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen. Es geht noch ein klein wenig ums Thema Signalverarbeitung. Nochmal zur Erklärung, das ist ja so ein vorbereitendes Kapitel gewesen, das ein paar Begriffe eingeführt hat, insbesondere Frequenzspektrum und Fourier-Transformation, die wir einfach immer wieder brauchen, wenn wir jetzt über die Einzelmedien reden. Und gleich anschließend an so eine kurze Abrundung dieses Themas geht es ja mit dem ersten sozusagen klassischen Sinneskanal los, nämlich mit dem Gehör und dem Ton. Und da werden wir uns dann ja durcharbeiten, also zuerst mal Audio, dann Bilder und am Schluss Video. Ja, Filter war noch ein Stichwort, das hier am Schluss der Signalverarbeitung stand. Und Filter treffen wir sowohl bei Audio als auch bei Bildern. Und das zu verstehen, was ein Filter tut, geht eigentlich am besten, wenn man eben vorher schon mal verstanden hat, was diese Frequenzbereiche eigentlich sind, über die wir uns ja schon ausführlich unterhalten haben. Also ein Filter ist im Prinzip eine Operation, die selektiv auf bestimmten Frequenzen arbeitet. Das kann verschieden aussehen, so ein Filter. Also es kann in der Praxis wirklich gebaut sein als Hardware. Also bei Audio zum Beispiel kann man sich das sehr gut vorstellen, dass man mit klassischen Schaltelementen, mit Spulen, Kondensatoren, Widerständen, dass man damit Filter aufbauen kann. Da gibt es Dinge wie LC- und RC-Glieder, die wir jetzt nicht im Detail anschauen müssen. Die haben sozusagen rein schaltungstechnisch eine Filterwirkung auf analoge Signale allerdings. Das sind analoge Filter für elektrische Schwingungen sozusagen. Dann gibt es digitale Filter, die auch als Baugruppen wirklich da sein können, die man sozusagen als Hardware irgendwo anschließen kann. Und es gibt natürlich auch digitale Filter, die rein in Software realisiert sind. Können Sie sich relativ gut vorstellen, da kann man natürlich am meisten machen, insbesondere indem man zum Beispiel in der Frequenzrepräsentation rechnet. Und der praktische Effekt ist natürlich, je mehr Sie sozusagen zuerst mal rechnen müssen in neue Repräsentation, was tun, wieder zurückrechnen, umso mehr haben Sie mit Zeitverzögerungen zu tun. Aber jetzt mal einfach zum Effekt vom Filter. Man will also zum Beispiel bestimmte Frequenzbereiche einfach ausblenden. Das ist der Haupteffekt von Filtern. Filter lassen ja einfach was weg. Und sowas finden Sie in der Praxis auch sozusagen im Alltag an vielen Stellen. Wenn Sie zum Beispiel eine Stereoanlage anschauen, dann haben Sie ja sehr oft diese sogenannten Equalizer, bei denen Sie Tiefen, Höhen getrennt regeln können und die Mitten, wo man dann sagt, was weiß ich, bei Stimme zum Beispiel wird man die Mitten und die Höhen anheben. Da gibt es auch bestimmte Profile sozusagen oft für diese Equalizer-Einstellungen, das kennen Sie. Und was da dahinter steckt, sind tatsächlich eben Filter für die einzelnen Frequenzen. Das heißt, das Gesamtsignal wird in Teilfrequenzbereiche aufgeteilt und die werden unterschiedlich stark verstärkt sozusagen. Und damit, Sie kennen das, dann gibt es irgendwie Voice und Rock und Jazz oft bei Stereoanlagen. Das bedeutet eigentlich verschiedene Einstellungen dieser verschiedenen Verstärker für die Teilbänder. In jedem guten Lautsprechersystem haben Sie Filter drin, weil Sie Tieftöner und Hochtöner haben oder möglicherweise ganz viele verschiedene Lautsprecher für verschiedene Frequenzbereiche. Da muss man das Signal natürlich auch auseinandernehmen. Da sind es analoge Filter in der Regel. Bei Bildern haben Sie das auch. Wenn Sie zum Beispiel einen Farbfilter vor die Kamera schrauben, dann wird die, was weiß ich, ein rosa Filter, dann sieht auch die Kamera tatsächlich rosa. Da lassen Sie auch bestimmte Frequenzen des Lichts in dem Fall nur durch und lassen andere weg. Das heißt, auch das ist eine Filterfunktion. Übrigens auch ein Weichzeichner, wenn wir uns auch nochmal anschauen, wer das schon kennt, was das ist, ist im Prinzip auch ein Filter, allerdings von einer ganz raffinierten anderen Art. Dann braucht man natürlich oft Filter, wenn wir überhaupt digitalisieren. Da muss man eigentlich immer einen Filter davor haben, dass das Signal in dem Frequenzbereich bleibt, für den dann unsere Digitalisierung abgestimmt ist. Das haben wir ja genau gelernt, dass wir eben bis zum Doppelten der höchst vorkommenden Frequenz, oder dass wir die Abtastfrequenz auf das Doppelte der höchst vorkommenden Frequenz eingestellt haben, so dann korrekt abtasten. Das heißt, bis zu dieser Grenzfrequenz, die wir da ermittelt haben, bis dahin dürfen Frequenzen vorkommen, aber nicht höher. Also müssen wir alles, was höher ist, rausfiltern. Und da braucht man natürlich auch Filter. Und dann gibt es natürlich auch Filter, die in digitale Analogwandlern verwendet werden, die eine Rekonstruktion machen. Dass das ein Filter ist, ist eigentlich im ersten Moment nicht ganz einleuchtend. Die wichtigsten Filter, die man hat, sind Hochpass, Tiefpass und Bandpass und die sind einfach zu verstehen. Wenn wir jetzt unser Frequenzspektrum anschauen, wohlgemerkt, hier steht F, das heißt, das ist das Frequenzspektrum, das ist nicht der Signalverlauf über die Zeit. Dann haben Sie von dem Signal eben nur einen oberen Teil des Frequenzspektrums, die hohen Frequenzen, die durchgelassen werden, die unteren gehen auf Null. Bei dem Tiefpass haben Sie das Gegenstück, da werden die hohen weggelassen und die Tiefen gehen auf Null. Und bei einem Bandpass wird man einen Ausschnitt nehmen, wo man oberhalb und unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz alles weglässt. Letztlich stellt man das Filter sozusagen ein, indem man bestimmte Grenzfrequenzen festlegt. Und jetzt auch wieder je nachdem natürlich, wenn das ein Hardwarefilter ist, dann kann man weniger einstellen, beim Softwarefilter kann man dafür mehr einstellen. Auf jeden Fall ist das Filter beschrieben dadurch, dass Sie eben wissen, ab welcher Frequenz das Filter ausblendet. So ideal, wie die Filter hier dargestellt sind, sind praktische Filter in der Regel nicht. Da bleiben durchaus auch noch Reste übrig. Ja, und das habe ich vorher gesagt, dass es nicht ganz so logisch ist, jetzt die Rekonstruktion, also aus einem digitalen Signal wieder ein analoges Signal zu rekonstruieren, wie es vor der Digitalisierung war, dass man das als Filter bezeichnet. Also im Prinzip ist das digitale Signal ja irgendwie auch wieder ein analoges Signal, nämlich ein sogenannte Impulsfolge oder Impulse Train auf Englisch. Das sind also lauter scharfe Peaks hintereinander von sozusagen unseren einzelnen Messwerten, die wir genommen haben. Und damit haben Sie natürlich, dadurch, dass das lauter so Spitzen hintereinander sind, also wenn Sie sich das digitale Signal analog sozusagen wieder vorstellen, dann haben Sie ja im Prinzip, Sie haben Ihre Messpunkte hier irgendwo da unten und dann haben Sie ja wirklich jeweils sozusagen eine Spitze, die eben den jeweiligen Messwert, den Sie da genommen haben, ausdrückt. Und da haben Sie extrem hohe Frequenzen, weil das immer so eine Spitze ist, da geht es wieder runter, wieder hoch. Im Idealfall ist es eigentlich fast wirklich ein Punkt nur, an dem diese Spitze ist und dementsprechend sind hier natürlich extrem schnelle Wechsel zwischen einem ganz hohen und einem ganz niedrigen Wert. Das sind extrem hohe Frequenzen drin. Jetzt kann man sagen, ich filtere diese hohen Frequenzen raus von der Idee her und lasse nur niedrige Frequenzen übrig, die in dem Bereich sind ungefähr, den ich tatsächlich zum Beispiel hören will. Und tatsächlich ist es so, dass sozusagen dieses Rekonstruktionsfilter nicht in dem Sinn als ein Interpolator funktioniert, dass da jetzt eine mathematische Funktion durch die Punkte gelegt wird, sondern dass man tatsächlich eine Filterfunktion anwendet, die eben die hohen Frequenzen rausholt. Man nennt das Ding den idealen Tiefpass. Und das Ding lässt sich auch mathematisch beschreiben. Das ist diese Sin-C-Funktion, die da steht, Sinus x durch x. Die Beweise, die man fürs Abtasttheorem sieht in den Büchern, mit denen können Sie wirklich nachrechnen, dass wenn Sie genau dieses Filter verwenden, das so mathematisch beschrieben ist, dass Sie dann wirklich verlustfrei das Originalsignal, das analoge Originalsignal wiederkriegen nach der Digitalisierung und der Rekonstruktion. Das heißt, da ist innerhalb dieses beschriebenen Frequenzbereichs ist kein Verlust durch die Digitalisierung passiert. Das kann man mathematisch beweisen. Praktisch ist es allerdings wieder so, dass diese idealen Filter nicht echt existieren. Die können Sie nicht wirklich bauen. Sie können das natürlich rechnen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eben einen CD-Spieler anschauen, dann sind da drin eben Elektronikbaugruppen, die letztlich diese Digital-Analog-Wandlung machen. Und die kommen dem mathematischen Ideal nahe, aber nicht ganz normalerweise. Und deswegen ist auch tatsächlich ein großer Unterschied zwischen, sagen wir, sehr hochwertigen und sehr preiswerten CD-Spielern, den Sie tatsächlich hören können, wenn Sie wirklich mal die tatsächlich vergleichen. Also das ist so, dass sozusagen die Qualität dieses Rekonstruktionsfilters eben ja ganz entscheidend dafür ist, ob wir dann wirklich das analoge Signal kriegen. Jetzt ist das vielleicht, was das so ein bisschen noch auf der theoretischen Seite ausschaut. Ich habe heute eine ganze Reihe Audiobeispiele dabei, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil die oft akustisch nicht wirklich ganz angenehm anzuhören sind. Da piepst es oft ziemlich. Probieren wir mal bei dem Filter zuerst, aber es ist doch irgendwie, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Also was Sie hier hören, zunächst mal ist einfach Rauschen. Und man sieht noch mal ganz deutlich hier den Unterschied dieser verschiedenen Repräsentationen. Sie haben hier die Wellenform, die eben sehr unregelmäßig ist. Und Sie sehen hier das Frequenzspektrum, das da ist. Und wir haben hier einen Filter. Und Sie sehen, ich kann sozusagen mit dem Low-Pass-Filter kann ich das sozusagen auf die tiefen Frequenzen beschränken und entsprechend natürlich auch die hohen Frequenzen zulassen. Ich kann das Filter in seiner Präzision erhöhen, das ist natürlich dann auch aufwendiger zu rechnen. Das ist diese Number of Poles hier. Dann sehen Sie, ist die Abschnittkante hier sozusagen ist schärfer. Jetzt machen wir das mal mit einem anderen Input. Nehmen wir vielleicht dieses Signal hier. Sie sehen, Sie hören eigentlich jetzt nichts wirklich Klares, weil wir eben einen Tiefpass draufgelegt haben, der uns nur die tiefen Frequenzen durchlässt. Na. Jetzt haben wir sozusagen das Frequenzband wieder groß genug gemacht, dann hört man was. Also das wäre jetzt ein Sweep. Der ist vielleicht auch ganz interessant nochmal anzuschauen, weil sie an dem, der fährt sozusagen ein Pieps, ein Sinussignal, fährt über das Frequenzband. Und Sie sehen dort unten haben wir die Wellenform, die bei höheren Frequenzen immer schmaler wird sozusagen, die kommen dichter aufeinander. Und Sie sehen, das Spektrum ist wirklich so ein Peak, der wandert. Und jetzt kann ich eben mit einem Bandpassfilter zum Beispiel, kann ich mir hier sozusagen den Bereich einstellen, in dem ich das Signal höre. Das ist in dem Moment, wo das Signal außerhalb dieses Bandpassbereichs ist, hört man gar nichts. Und erst wenn es drin ist, wird es hörbar. Und das kann ich natürlich jetzt auch verschieben. Jetzt hören wir es am Anfang. Und dann verschwindet es. Oder so hören wir nur die hohen Frequenzen. Also ich denke, das sollte so von der Idee her mal klar machen, was so ein Filter tatsächlich tut. Also es nimmt sozusagen im Spektrum gesehen nur einen Teilbereich raus. Ja?
Das ist doch jetzt ein reines Sinussignal, oder?
Denke ich, ja.
Weil wenn man das Spektrum anschaut, dann ist es ja unten praktisch so abgeflacht. Das ist ja kein einzelner Balken, sondern es geht ja dann so
Das ist immer noch der Unterschied sozusagen zwischen idealisiert müsste es eigentlich genau ein Balken sein an der einen Stelle und dem, was dann sozusagen aus dem Signal tatsächlich durch eine Fourier-Analyse ausgerechnet wird. Da kriegen Sie sozusagen Frequenzen daneben. Ich kann mal einen reinen Sinus mal probieren. Nein, mag der nicht. Center Frequency. Ja, da irgendwie kommt das Signal jetzt nicht wirklich rüber. Sägezahn kann er. Ja, Sinus funktioniert jetzt nicht. Also bei dem Sägezahn sieht man schon, dass es da zum Beispiel ganz echt einzelne Balken sind. Letztlich können Sie das selber ausprobieren. Also wenn Sie eine Stimmgabel zum Beispiel nehmen, vor das Mikrofon von einem Computer halten, mit einem Audioprogramm aufnehmen und danach so eine Fourier-Analyse machen. Dann haben Sie eigentlich, wenn die Stimmgabel gut ist, eigentlich genau einen Ton sozusagen, eine Frequenz und die sollte die gesamte Energie beinhalten. Dann werden Sie feststellen, dass es immer diesen Effekt gibt, dass das nicht genau ein Balken ist, sondern es ein bisschen zur Breite hinzieht. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, in Ihrem Frequenzanalysator sozusagen eine höhere Präzision einzustellen, zum Beispiel mehr Koeffizienten zu berechnen, dann wird das Ding schmaler, präziser. Das heißt, es ist einfach nur eine Frage, sozusagen, wie genau die Frequenzanalyse gerechnet wird. Und wenn sie ganz sozusagen beliebig genau ist, dann soll es wirklich ein echter Balken sein. Aber das können, ich glaube, in den Übungen machen wir auch so ähnliche Spiele, dass wir das mal wirklich ausprobieren. Also es gibt, kann ich ja gleich sagen, ein Programm, dem mit den Übungen arbeiten werden, ist das Audacity. Habe ich auch hier, aber würde ich jetzt im Moment gleich nicht starten. Das hilft Ihnen ja für alle möglichen Dinge mit Audioverarbeitung, das zu lernen, auszuprobieren. Und es ist einfach Freeware, mit der man sehr schön auch spielen kann. Ja, das war jetzt ein Nachklapp, aber man hat schon gemerkt, dass es viel mit Audio zu tun hat. Und das ist irgendwie auch damit natürlich der Einstieg in dieses Thema Ton und Klang, das wir uns jetzt vornehmen. Ziel der ganzen Unternehmung hier ist natürlich letztlich zu verstehen, was bedeutet es, mit digitalen Repräsentationen von Tönen zu tun zu haben. Aber um das wirklich, und was kann man da zum Beispiel auch für die Kompression machen? Sie sehen, hier kommt Kompression von Audiosignalen, MPEG-Audio dann als Thema ziemlich bald. Aber um das wirklich zu verstehen, was da vor sich geht, sollte man sich zuerst mal ein bisschen über Audio und Töne und unser Gehör generell Gedanken machen. Weil es wirklich so ist, dass eine ganze Reihe der physikalischen Eigenschaften von Klängen und auch der Eigenschaften des Menschen, wie er Audio sozusagen aufnimmt, wie sein Gehör funktioniert, die spielen einfach an vielen Stellen mit rein. Außerdem einfach auch, wenn man mal mit Mikrofonen und Lautsprechern und so arbeitet, und das lässt sich nicht vermeiden bei der Medienverarbeitung, dann sind viele Informationen einfach da auch notwendig, um so ein bisschen zu verstehen, was passiert. Eine Sache, die vielleicht so eine gewisse Orientierung zuerst mal geben könnte, ist, bevor wir in das Audio, in die Grundlagen einsteigen, so ein Gesamtbild dessen, was technische digitale Medien eigentlich sind. Wir bewegen uns jetzt gerade im Bereich der akustischen Medien und werden natürlich die visuellen Medien anschauen als nächstes. Und da gibt es so einen eigenartigen gelben Bereich, der hier markiert ist. Das sind die Medien, die zeitabhängig sind. Also wenn Sie ein Bild anschauen, dann ist das Bild statisch, da verändert sich nichts über die Zeit. Wenn Sie einen Ton anhören, dann, also das ist so ein langweiliger Sinuston, bei allen denen, die halbwegs Informationen tragen, wird sich das über die Zeit verändern. Und Sie sehen die Bewegtbilder, das ist so ein Spezialfall, das sind das visuelle Medien, die zeitabhängig sind. Also zuerst mal steigen wir in die akustischen Medien ein, in die zeitabhängigen Medien. Und es ist auch noch mal ein bisschen zerpflückt hier. Wir werden uns zuerst mal mit abgetastetem Ton vorwiegend auseinandersetzen. Das bedeutet genau das, was wir gerade ausführlich an vielen anderen Stellen angeschaut haben. Also irgendwie ein Klangereignis findet statt, wird irgendwie in elektrische Signale umgewandelt und dann digitalisiert. Dort unterscheiden wir dann auch noch, und das kommt heute schon, in solche Sachen wie Geräusch und Musik zum Beispiel. Unabhängig davon gibt es strukturierten Ton, habe ich jetzt mal geschrieben, also generierten, synthetisierten Ton, der als Klangereignis zuerst mal gar nicht in der realen Welt existiert hat, sondern zunächst mal digital entsteht und dann natürlich über Lautsprecher oder so wiedergegeben werden kann und dann wieder ein Klangereignis in der realen Welt ist. Aber der abgetastete Ton, der kommt sozusagen zuerst mal aus der Welt und wird digitalisiert. Das ist jetzt mal so ein grober Überblick und das Bild werde ich ein paar Mal noch auflegen, dass wir ungefähr wissen, wo wir sind. Wir wollen also jetzt rein in diese akustischen Medien und dazu müssen wir natürlich zuerst mal verstehen, was Ton eigentlich wirklich ist. Für uns ist es eine ganz interessante Erfahrung, dass wir zunächst mal das Gefühl haben, dass wir visuell eigentlich mit Informationen überflutet werden, dass diese visuelle Information auch für uns ganz dominierend ist, sogar bei Musik ist irgendwie das CD-Cover oft entscheidend, um Aufmerksamkeit irgendwie drauf zu wecken. Wenn man über Studienbewerber in der Medieninformatik redet, dann denken ganz viele an Bilder und Gestaltung von Bildern, relativ wenige eigentlich an sowas wie Audiodesign. Es ist aber trotzdem so, dass Audio eben einen ganz starken Anteil eigentlich in unserem Wahrnehmen hat. Also der klassische Fall, wo man das wirklich am allerdeutlichsten merkt, ist bei der Filmmusik, wo eben oft für uns gar nicht mehr bewusst wahrgenommen, man muss sich oft wirklich darauf konzentrieren, dass man das so richtig mitkriegt, was mit einem da passiert, eben durch Musik der Eindruck von irgendeiner Szenerie ganz stark verändert wird. Also durch eine geeignete Hintergrundmusik kann eine ansonsten völlig harmlos aussehende Szene plötzlich irgendwie unheimlich oder freundlich wirken. Ich muss mal schauen, ich habe das jetzt in der Vorbereitung nicht mehr rausgesucht, ob ich den Filmausschnitt schnell finde. Ja, schauen wir mal, ob wir das spielen können. Das wäre ein Beispiel, an dem man das so ein bisschen vorführen kann. Ich glaube, das sollte reichen. Da könnte man natürlich noch länger Kino schauen jetzt. Die M5A Continue. Jetzt haben wir wieder dieses dumme Problem, dass wenn man hier nicht das Richtige einstellt. Okay, jetzt. So. Also wie gesagt, die Musik, die wirkt irgendwie ganz anders oder der Ton wirkt ganz anders. Beim Auge haben wir noch, denke ich, ein bisschen mehr, das alles unter Kontrolle, aber die Musik wirkt sehr stark auch auf irgendwelche unterbewussten Wahrnehmungsphänomene, die wir gar nicht so richtig steuern können. Und das kann man an vielen Stellen sehen, dass Musik eben auch so einen kollektivierenden Effekt hat. Das ist ja kein Zufall, dass eben bei irgendwelchen Parteiveranstaltungen, egal welcher Art, immer irgendwelche Musik gespielt wird, dass es Fanfaren gibt, feierliche und so. Also da ist eine ganze Reihe von Dingen, die einen vollkommen anderen Charakter haben in der Art, wie sie auf uns wirken, aber eigentlich ein ganzes Stück direkter wirken, als es im visuellen Bereich ist. Es ist zum Beispiel auch relativ schwer, Audioereignisse zu verfälschen. Bei Bildern können Sie mit Photoshop auch als Laie relativ schnell was bewirken. Wenn Sie schon bloß aus einer gesprochenen Sprache irgendwie ein Wort rausschneiden wollen, durch ein anderes ersetzen, da müssen Sie schon ziemlich professionell dran gehen, dass das keiner merkt. Also das ist, wir sind diesbezüglich einfach ein bisschen anders gebaut. Letztes vielleicht noch Alarm, der Wecker, ja, das ist ein typischer Fall. Wir können die Augen zwar zumachen, aber die Ohren nicht. Also wir sind einfach da permanent aufmerksam. Naja, was ist denn eigentlich Sound, Ton? Also vom Phänomen her ist es so, dass das im Prinzip Luftdruckschwankungen sind. Also wenn man jetzt von die Physiker fragt, dann sind das Änderungen des Luftdrucks, allerdings sehr schnelle Änderungen des Luftdrucks. Interessant ist, dass es sogenannte Longitudinalwellen sind. Das heißt, es enthält keine Schwingungsebene. Das kann man vielleicht auch nochmal erklären, was so eine Longitudinalwelle eigentlich ist. Hier, ich denke, ein Bild sagt auch wieder mehr als 1000 Worte. Das wäre die klassische Welle, die Sie kennen, so aus, was weiß ich, aus dem Meer. Ja? Das ist aber keine Longitudinalwelle, sondern eine Transversalwelle. Da schwingen die einzelnen Teilchen nach oben und unten. Also wenn Sie ein Teil anschauen, das ist ja auch so, das ist der klassische Effekt, im Meer die Wellen, die, da bewegt sich ja nicht das Wasser fort, sondern die einzelnen Wassermoleküle sozusagen bleiben an ihrer Stelle und es pflanzt sich nur die Welle fort. Aber das ist eine Transversalwelle und die kann im Prinzip auch in einer bestimmten Ebene schwingen. Also Sie können so eine Schwingung so senkrecht haben oder Sie können sie schräg haben oder Sie können sie auch horizontal haben, was bei Meer jetzt nicht so vorkommt, aber bei Lichtwellen zum Beispiel kommt das schon vor. Das ist eine Transversalwelle und was Sie hier haben, ist eine Longitudinalwelle. Eine Longitudinalwelle ist praktisch nur ein Schwingen in der Ausbreitungsrichtung. Ja, vorher war diese Transversalwelle, die war so, dass das Schwingen im rechten Winkel zur Ausbreitungsrichtung war. Also in irgendeine Richtung läuft die Welle und das Schwingen ist orthogonal dazu. Hier ist es so, dass es sozusagen die Schwingung in der Ausbreitungsrichtung ist. Und das bedeutet, es ist Verdünnung und Auseinanderziehen sozusagen. Wenn Sie jetzt ein Element hier anschauen, dann hat das eben mal mehr und mal weniger Abstand zu seinen Nachbarelementen. Und diese Kompression sozusagen in diesem Abstand, die wandert durch die Elemente durch. Und das ist das, was bei der Luft passiert, wenn wir über Schall reden. Da passiert eben so eine Kompressionswelle, die durch den Raum wandert. Und dementsprechend hat die natürlich schon eine Ausbreitungsrichtung, aber man kann nicht sinnvollerweise über eine Schwingungsebene reden. Während meiner Transversalwelle, die steht rechtwinklig zur Ausbreitungsrichtung, hat dann aber immer noch einen vollen Freiheitsgrad sozusagen in welche Richtung sie dort ausgerichtet sein kann. Ja, machen wir dich zuerst mal wieder aus hier. Ja, also solche Longitudinalwellen sind das. Ausbreitungsgeschwindigkeit kennt jeder, die habe ich bloß noch der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Unser Hörbereich geht, wie schon oft erwähnt, von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Und wenn wir jetzt unsere alte Formel anwenden, die wir ja schon seit einiger Zeit kennen, über die Wellenlängen und die Frequenzen, dann kann man das direkt umrechnen und kann sagen, die Wellenlängen, mit denen wir es zu tun haben, sind eigentlich erstaunlich lang. Wir haben es also bei 20 Kilohertz mit einer Wellenlänge von einem guten Zentimeter zu tun und bei 20 Hertz mit 16,5 Metern. Das heißt, es sind sehr, sehr, also tiefe Frequenzen sind sehr, sehr lange Wellen. Also bloß um es nochmal klar zu machen, das kann man kurz ein paar Töne anspielen. Den hört man über die Anlage hier fast gar nicht, das waren 10 Kilohertz. Den hört man schon deutlich, 5 Kilohertz. Ja? Also bloß um einen Eindruck zu kriegen, was das jetzt heißt, wenn jemand sagt 80 Hertz oder so. Ja, darüber habe ich schon geredet. Der Schall, der breitet sich aus als eine Kugelwelle zunächst mal. Das heißt, wenn Sie ein Schallereignis haben, also wenn ich hier spreche zum Beispiel, dann ist es zunächst mal was, das sich in alle Richtungen gleichmäßig ausbreiten will. Man kann natürlich, indem man die Ausbreitung in bestimmten Richtungen behindert, kann man so einen Kegel sozusagen erzeugen, in dem sich der Schall ausbreitet. Das kennen Sie vom Megafon oder so. Oder der menschliche Mund ist natürlich auch so gemacht, dass er das in eine Richtung vorwiegend ausstrahlt, aber der Ton selber, also wenn Sie jetzt eine Stimmgabel zum Beispiel anschlagen und einfach in den Raum halten, dann breitet sich der in alle Richtungen zunächst mal gleichmäßig aus. Der hat keine natürliche Richtung. Und wenn Sie jetzt sich einen Punkt vorstellen, einen bestimmten Abstand von der Schallquelle, dann ist sozusagen eine ganze Kugel um den Ursprung, um die Schallquelle rum, wo man genau den gleichen Schalldruck hat und auch die gleiche sozusagen Geschwindigkeit, mit dem sich das verändert. Dass das eine Kugel ist, hat dann bei größeren Abständen keinen wirklichen Effekt mehr, weil diese Kugeln dann eben so groß werden, dass man eigentlich davon ausgehen kann, es ist wie eine Ebene quasi, in der der gleiche Druck besteht. Ja, bei Wellen haben wir schon geredet. Also die Ausbreitung ist abhängig vom Medium und das ist was, das wir noch nicht angeschaut haben, nämlich in dem jeweiligen Medium pflanzt sich die Welle mit einer bestimmten Geschwindigkeit fort. Bei Schall ist es auch relativ langsam, bei Licht ist es deutlich schneller, das wissen Sie auch. Und da gibt es auch so eine schöne Formel, die Sie bestimmt auch in der Schule schon gesehen haben, die Wellenlänge, die tatsächlich in dem Medium auftritt, die errechnet sich aus der Periodenlänge, die man jetzt aus der Schwingung errechnen kann, eben indem diese Ausbreitungskonstante noch drauf multipliziert wird. Und natürlich, wenn wir jetzt die Frequenzformel anwenden, dann kann man das auch als Ausbreitungskonstante durch Frequenz ansehen. Das ist einfach ein Zusammenhang, den man sich bewusst machen sollte. Dann ist es so, dass wir bei Schall ganz ähnlich wie bei Licht eigentlich solche Phänomene wie Reflexion und Brechung haben. Die sind allerdings ein bisschen anders, weil wir es eben mit sehr großen Wellenlängen zu tun haben. Aber im Prinzip ist das schon auch alles da. Bei Schall ist es halt so, haben wir gerade angeschaut, dass das so im Zentimeter bis Meter, viele Meter Bereich ist, die Wellenlänge, mit der wir es tatsächlich zu tun haben. Bei Lichtwellen sind wir im Mikrometerbereich. Dementsprechend sind sozusagen Hindernisse, die jetzt irgendwie die Wellenausbreitung beeinflussen, auch in einer anderen Größenordnung. Zum Beispiel gibt es Reflexion, nur wenn eine Grenzfläche, auf die eine Welle drauf kommt, eben groß ist im Vergleich zur Wellenlänge. Und wenn Sie jetzt tiefe Frequenzen haben, haben wir gesagt 10 Meter, 20 Meter Wellenlänge, dann und sich so einen Raum anschauen wie den, dann sind natürlich die Grenzflächen hier vergleichsweise nicht wirklich groß. Dementsprechend werden die tiefen Frequenzen überhaupt nicht reflektiert. Hohe Frequenzen natürlich im Zentimeterbereich und diese Wände, da haben Sie natürlich Reflexionseffekte. Dann ist es so, dass die Oberfläche mehr oder minder glatt oder rau sein kann. Und wenn die Oberfläche rau ist, dann hat man keine Reflexion oder zumindest eine nicht keine Reflexion, die in eine bestimmte Richtung geht, sondern eine diffuse Reflexion. Das wird sozusagen, zerstreut sich sozusagen in alle Richtungen, weil es eben in verschiedene Richtungen gleichzeitig Anteile davon wegstrahlt. Da muss man jetzt auch wieder schauen, wenn Sie Schall mit seiner Wellenlänge annehmen, dann sind auch ziemlich raue Oberflächen, also zum Beispiel ein Hausputz, der ja ganz grob sein kann, der ist für den Schall immer noch glatt und ein Schall wird zurückgeworfen. Also ein sehr schönes Beispiel dafür, wo Sie sehen können, wieso das gar nicht so einfach ist oder dass es gar nicht so einfach ist, was zu bauen, das den Schall nicht zurückwirft, ist dieses Gebäude von der Sammlung Brandhorst gleich um die Ecke, das hier neu gebaut wird. Da sind ja diese schönen bunten Stäbe vor die Fassade gehängt, ja, die, also an der Ecke Ludwigstraße, Schmarrn-Türkenstraße, Theresienstraße. Die Idee ist, wenn man einfach eine normale Fassade macht mit normalen Unebenheiten, dann hätte man eine Reflexionsfläche für Schall und dann wird es in dieser Straßenschlucht ziemlich unangenehme Effekte zum Beispiel für die Anwohner gegenüber geben. Und die Architekten haben bewusst das hier gewählt, diese Konstruktion, die relativ grob sozusagen Unebenheiten enthält mit diesen Stäben, um zu diffuser Reflexion zu führen und damit sozusagen schalldämpfend zu wirken. Also das sind Sachen, die sozusagen direkt sozusagen im Ingenieursleben eine Rolle spielen. Da gibt es auch noch weitere Effekte, dass eben nicht alles reflektiert wird. Generell wird immer, was nicht reflektiert wird, absorbiert. Und wie viel absorbiert wird und wie viel reflektiert wird, hängt jetzt vom Material und von der Frequenz ab. Es gibt spezielle Materialien, die dafür gemacht sind, quasi alles zu absorbieren. Und wenn absorbieren, kann auch wieder in zwei Arten passieren. Das kann einfach aufgenommen in Wärmeenergie umgeleitet werden, der Schalldruck, oder es kann weitergeleitet werden. Prinzipiell ist es so, dass tiefe Frequenzen eine Tendenz dazu haben, stärker weitergeleitet zu werden, hohe Frequenzen stärker in Wärme umgewandelt werden. Den Effekt kennen Sie auch aus dem Alltagsleben, wenn irgendwie zwei Etagen über Ihnen eine Party ist und Sie, die haben die Musik ganz laut aufgedreht, dann kriegen Sie die Bässe in der Regel irgendwie noch mit, weil die nämlich als Körperschall sozusagen über die Struktur des Gebäudes weitergegeben werden, während die hohen Frequenzen eben einfach dort schon absorbiert werden und nicht weitergegeben. Dass man auch sowas wie Brechung bei Schall hat, kann man nur selten beobachten, aber ein Phänomen ist zum Beispiel, dass Sie bei bestimmten Wetterlagen, wenn Sie verschiedene Luftschichten haben, die übereinander liegen, kalte und warme Luftschichten, dass es da passieren kann, dass Schall, der nach oben abgestrahlt wird, dass der gebrochen wird und ganz woanders wieder hörbar ist, wo man eigentlich bei anderen Wetterlagen nicht hört. Das sind solche Phänomene, dass eine Autobahn in einem Schallschutztunnel plötzlich doch wieder hörbar wird bei einer bestimmten Inversionswetterlage oder so. Das sind Phänomene, wo man sieht, dass Schall eben tatsächlich auch gebrochen wird wie Licht, wenn er durch muss, durch Medien mit verschiedener Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Grenzen zwischen Medien verschiedener Ausbreitungsgeschwindigkeit, also kalte und warme Luft zum Beispiel. Beugung gibt es auch, also Beugung kennen Sie auch aus der Optik wahrscheinlich, dass zum Beispiel beim Austritt aus einer engen Öffnung sozusagen die Strahlen sozusagen nach außen weggebeugt werden. Das ist bei Schall im Prinzip auch so, bloß haben wir auch wieder dieses Phänomen, dass wir es mit relativ großen Gegenständen zu tun haben. Wenn Sie bei Licht anschauen, Sie stellen irgendwas in den Lichtstrahl rein, dann haben Sie zunächst mal ganz klare Schatten. Bei Schall ist es so, wenn Sie den Widerstand sozusagen reinbauen, dann entsteht nur für ganz hohe Frequenzen ein Schallschatten. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben zum Beispiel, was weiß ich, eine Kirche, Kirchenmusik oder so, und da vorne ist irgendwie ein Sänger. Sie sitzen blöderweise hinter einer Säule. Dann ist das Phänomen, dass Sie einen schlechten Toneindruck haben, weil der hochfrequente Schall sozusagen den Schatten zu Ihnen hinwirft, der wird auf der anderen Seite absorbiert, während der tieffrequente Schall nicht wirklich bloß an Ihnen vorbei läuft, sondern wirklich durch Beugung sozusagen um die Säule rum gelenkt wird und wieder bei Ihnen ankommt. Das heißt, Sie hören im Prinzip den Sänger oder die Sängerin, aber Sie hören vorwiegend die tiefen Frequenzen und dementsprechend kann es natürlich so ähnlich mit unseren Filtern vorher den Eindruck komplett kaputt machen, kann dazu führen, dass Sie auch zum Beispiel Sprache quasi überhaupt nicht mehr verstehen können. Und genauso, was ich vorher gesagt habe mit der Öffnung, mit einem Spalt, ist es auch so, dass die tiefen Frequenzen eben wirklich durch den Spalt durchkommen, gebeugt werden sozusagen und sich dort wieder vernünftig ausbreiten, im ganzen Raum dahinter hörbar sind, während hochfrequenter Schall eben wirklich nur direkt sozusagen vor diesem Spalt zu wirklich noch wahrzunehmen ist. Das ist das Phänomen, dass man irgendwie in der Küche ein Radio laufen hat, wo, was weiß ich, der Wetterbericht kommt, man sitzt im Wohnzimmer und kann zwar hören, dass da der Wetterbericht kommt, kann aber nicht verstehen, weil die hohen Frequenzen für die Sprachverständlichkeit notwendig sind, die kommen eben sozusagen da nicht um die Ecke rum. Bloß die Tiefen, und man kriegt also sozusagen mit, welches Schallereignis das ist, aber nicht die Details, die man bräuchte. Also ich wollte dann mit den Beispielen bloß zeigen, dass es so ganz viele Phänomene gibt in der Akustik einfach, die mit diesen ganz einfachen physikalischen Zusammenhängen zu tun haben. Jetzt fragt man sich natürlich, wie Schall überhaupt entsteht, und das gilt eigentlich für jede Form der Schallentstehung. Ob das Lärm ist, den eine Baumaschine macht, ob es menschliche Sprache ist, ob es ein Musikinstrument ist. In jedem Fall steckt hinter dieser Luftdruckschwankung eine Schwankung von irgendeinem mechanischen System, das ins Schwingen kommt. Und Schwingen von einem mechanischen System kann man sich am besten mit einer Feder vorstellen. Wir haben also eine Feder, die gespannt wird sozusagen. Wir haben eine Kraft, die auf die Feder wirkt. Also die wird zum Beispiel hier in dem Beispiel nach hinten gedrückt, zusammengedrückt. Dadurch entsteht eine Kraft, die die Feder natürlich entspannen will. Wenn man sie loslässt, dann wird sie tatsächlich entspannt. Allerdings wird sie nicht sozusagen in dem Punkt, wo wir sie ursprünglich angefasst haben, als wir sie komprimiert haben, stehen bleiben, sondern sie wird ein Stück drüber rausschwingen und wieder zurückkehren und in sozusagen ein Schwingungsverhalten reinkommen, das nach einer gewissen Zeit dann wieder zum Stillstand führt, je nachdem, welche Dämpfung da dran ist. Aber das ist so der klassische Fall, dass Sie ein System eben ins Schwingen bringen, indem Sie zunächst mal Elastizität haben und eine Kraft darauf anwenden. Und da kann man natürlich, das hängt letztlich schlicht mit der Massenträgheit zusammen, ja, dass dieses Objekt, das Sie da komprimieren, dass das eben nicht einfach stehen bleiben kann, sondern seinen Impuls zunächst mal weitertragen muss. Und man kann natürlich feststellen, auch an der Stelle schon, dass die Frequenz sozusagen, wie schnell das schwingt, dass die durchaus einstellbar ist. Insbesondere wenn das eine kleine Masse ist, dann wird die eine relativ geringe sozusagen geringe Tendenz haben, zurückzuschwingen. Da haben sie eine höhere Frequenz, und wenn die Elastizität, wenn die Feder sehr steif ist, dann haben sie auch bloß schwache und kurze Schwingungen. Dagegen, wenn sie eine ganz weiche Feder haben, dann wird das eine ganze Zeit lang hin und her, weiche Feder, große Masse, dann wird das eine ganze Zeit lang hin und her schwingen. Das heißt, man kann über so ein Schwingungssystem die Frequenz einstellen. Und die Dinge, das sind zum Beispiel Musikinstrumente oder Lautsprecher und verschiedene andere Klangerzeuger, die wir kennen. Letztlich ist immer irgendwas da, was schwingt. Also bei einem Klavier zum Beispiel die Saite, bei einem Lautsprecher die Lautsprechermembran. Es gibt irgendeine Anregung, die passiert zum Beispiel durch elektromagnetische Impulse beim Lautsprecher oder eben durchs Anschlagen beim Klavier. Und sie haben damit aber zunächst mal nur eine relativ schwache Schwingung, sowohl die Klavierseite alleine, wenn die bloß schwingen würde, als auch die Membran vom Lautsprecher, da würden sie relativ wenig hören, müssten ganz nah mit dem Ohr drangehen. Und damit man das raumfüllend wirklich hört, braucht man einen Verstärker, und das ist ein akustischer Verstärker, den man da hat. Das ist eben beim Klavier wirklich der Klavierkasten selber. Und beim Lautsprecher kennen Sie das auch, die Lautsprechergehäuse. Die bewirken sozusagen durch ihr Mitschwingen mit dem Original, mit der Originalschwingung, die erzeugt wird, dann tatsächlich erst den Klangeindruck, der nach außen dann weitergegeben wird und den wir wirklich wahrnehmen. Das Ganze ist relativ kompliziert eigentlich, wenn wir uns überlegen, was passiert denn, wenn man jetzt so eine Saite zum Beispiel anschaut. Weil so eine Saite hat natürlich prinzipiell, stellen Sie sich eine an zwei Enden eingespannte Saite vor und die wird sozusagen in der Mitte ausgelenkt, dann kann die natürlich so ein Schwingungssystem erzeugen. Die schwingt dann in einer bestimmten Frequenz und das ist durch die Länge und durch die Spannung der Saite festgelegt. Ganz einfach. Jetzt kann ich aber natürlich die Saite in der Mitte nochmal festhalten und dann wird sie so schwingen, wie es hier angedeutet ist. Das heißt, die wird zwei Schwingungsbäuche machen. Und ich kann sie auch an zwei Stellen festhalten, dann macht sie drei Schwingungsbäuche. Das heißt, ich kann sozusagen in diesem Schwingungssystem eine ganze Menge von Wellenformen sozusagen erzeugen, die aber alle irgendwie ganzzahlig, damit es wirklich stehende Wellen sind, die stabil da drin sind, sich nicht gleich wieder sozusagen bremsen, müssen das ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sein. Die Grundfrequenz ist eben gegeben von der Länge einfach der Saite. Und ich kann das, die zweifache, die dreifache, die vierfache Frequenz und so weiter, kann ich einfach erzeugen. Und das sind diese berühmten Oberschwingungen, von denen wir schon geredet haben. Und in einem Musikinstrument zum Beispiel oder bei jedem Schwingungssystem haben Sie eigentlich immer eine Mischung aus allen diesen Oberschwingungen, aus den harmonischen Schwingungen. Man kann das auch sich vielleicht mal anschauen, wie kompliziert das wirklich ist und dass die Physik da eine Menge zu tun hat, dass sozusagen in vernünftiger Art und Weise zu modellieren. Die Musik hier wieder zu. Also das hier ist ein physikalisches Modell von der Saite sozusagen, die in der Mitte angeschlagen wurde. Das kann man sich, glaube ich, auch anhören hier. Das ist im Prinzip sowas wie eine Sinusfunktion und sehen auch hier wieder das Spiel mit den Frequenzen. Wenn ich jetzt einfach irgendwo hergehe und das an einer anderen Stelle in Bewegung setze, zum Beispiel hier, dann sehen Sie, dass hier da unten wird sozusagen, wenn die harmonischen Schwingungen gezeigt, die Oberschwingungen, dass sie eine Vielzahl von sich überlagernden Oberschwingungen haben, die letztlich den Gesamteindruck der akustischen Eindruck bestimmen. Das heißt, das ist und natürlich auch abhängig von der Stärke, mit der man das auslenkt, kommen auch noch verschiedene Effekte. Also bloß, um mal darauf hinzuweisen, es ist eben nicht ganz so einfach, wie jetzt dieses Bild vorher von der Folie nachgelegt hat, nahegelegt hat. Moment, da muss ich mich immer konzentrieren. So. Aber sozusagen alle diese Schwingungsanteile, die sich da überlagern, sind immer Vielfache der Grundfrequenz. Das ist was, das wir wissen müssen. Das haben wir gerade angeschaut. So, das war jetzt ein bisschen was über die Frequenz. Also wir haben ein Schwingungssystem und wir wissen, welche Frequenz zunächst mal vorgegeben ist. Also beim Klavier, jede der Saiten hat sozusagen ihre eigene Frequenz, in der sie schwingt. Und wir sind uns darüber im Klaren, de facto wird aber immer eine Mischung aus den Obertönen, aus den Oberschwingungen dieser einen Frequenz natürlich erzeugt werden. Die zweite Sache ist natürlich die Lautstärke. Also ein Signal kann verschieden laut sein. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kann ich das jetzt beschreiben und messen? Also was Lautstärke zunächst mal ist, ist eigentlich ziemlich klar. Es ist irgendwie die Amplitude des Signals, also in dieser Wertverlaufsdarstellung einfach, wie weit geht die vom Nullpunkt weg, nach oben und unten. Ja, nach oben und unten. Sie haben es jetzt bei diesen Bildern immer wieder gesehen. Das schwingt sozusagen um den Nullpunkt rum in Y-Richtung. Das heißt jetzt einfach, wenn ich die Lautstärke messen wollte von dem Signal über eine gewisse Zeit, die mittlere Lautstärke, dann wäre es eigentlich ziemlicher Quatsch, den Mittelwert zu nehmen. weil da haben wir positive und negative Werte. Das heißt, ich müsste sowas wie den Mittelwert des positiven Betrags oder so müsste ich nehmen. Oder mathematisch ein bisschen eleganter, die Signalstärkenwerte quadrieren und nachher die Wurzel draus ziehen, das hat den gleichen Effekt wie dieser Betrag, dass die negativen Elemente sozusagen die positiven nicht mehr aufheben. Und das nennt man dann den Effektivwert der Lautstärke. Und das schaut als Formel dann ganz furchtbar schrecklich aus, ist aber letztlich nichts Kompliziertes. Was Sie machen, ist, dass Sie eben über ein bestimmtes Zeitintervall sozusagen den Schalldruck, das Quadrat des Schalldrucks zusammen summieren. Und wenn Sie das sozusagen beliebig kleinen Abständen machen, dann summieren Sie eben nicht mehr, sondern Sie integrieren, Sie bestimmen die Fläche, die unter der Kurve ist. Ja, und dann haben Sie diesen Zeitabstand, durch den müssen Sie teilen. Und nachdem Sie hier quadriert haben, müssen Sie nochmal die Wurzel ziehen. Und dann kriegen Sie sozusagen ein neutrales Maß, das wirklich sagt, was ist der Effektivwert dieses Schallereignisses. Als Lautstärke sozusagen. Also diese Funktion S über die Zeit in einem bestimmten Zeitraum, T in diesem Intervall, Zeitintervall, was hatte das für eine durchschnittliche Lautstärke? Ja, das ist insofern interessant, wenn man sich das anschaut, wenn wir da wieder ganz nah an unser menschliches Gehör drankommen. Diese Pegel, die da betrachtet werden, diese Lautstärkenpegel, da haben wir es mit sehr hohen Unterschieden zu tun. Letztlich interessiert uns vor allem beim Pegel das Verhältnis zwischen zwei Größen. Ist was lauter, ist was leiser, ist was anderes? Ist es doppelt so laut zum Beispiel? Und jetzt haben wir das Problem, dass die Schalldruckwahrnehmung des Menschen extrem differenziert ist in der Breite einfach von möglichen Schalldruckereignissen, die wir wahrnehmen können. Das heißt, zwischen dem leisesten Ton, den wir hören können, das ist so, dass unser Gehörsystem so konstruiert ist, dass man eine Schwingung in der Größenordnung des Durchmessers eines Wasserstoffatoms noch wahrnehmen kann. So fein ist das. Und andererseits sind wir auch relativ resistent gegen sehr starke Schwingungen. Also irgendwann ist mal der Punkt, wo das Gehör kaputt geht, aber der ist schon ziemlich weit weg. Also auch ein startendes Düsenflugzeug kann man, wenn man nicht direkt dahinter steht, schon irgendwie ganz gut verkraften. Und der Unterschied ist riesig groß. Der ist mathematisch ausgedrückt 2 hoch 45 im Schalldruck einfach gemessen zwischen dem kleinsten wahrnehmbaren Schalldruck und dem größten, den das Ohr sozusagen noch verkraften kann. Also da sind wir bestimmt über die Schmerzschwelle, aber sozusagen da, wo es nicht zerstört wird. Also 2 hoch 45, 32 Trillionen, das sind natürlich gigantische Unterschiede und um das sozusagen mathematisch halbwegs in den Griff zu bekommen, arbeitet man bei Pegeln, also bei Unterschieden zwischen Lautstärken, mit sogenannten logarithmischen Maßen. Also mit nicht linearen, sondern logarithmischen Maßen. Das werden wir gleich noch ein bisschen genauer anschauen, weil da dieses schöne Konstrukt des Dezibel eine Rolle spielt, das man eigentlich immer wieder trifft. Also wenn Sie schauen, wenn Sie kaufen eine Spülmaschine oder so, dann steht da, wie, wenn Sie auf dem Datenblatt oder der Beschreibung, wie laut die ist, dann steht die, dass die so und so viel, was weiß ich, 42 Dezibel angeblich Lärm macht. Und da fragt man sich natürlich, was das jetzt eigentlich sein soll. Da haben wir es mit einem logarithmischen Zusammenhang zu tun. Also logarithmische Skalen nimmt man insbesondere dann, wenn man ein Signal hat oder einen Wertverlauf hat, der sehr schnell steigt, der selber sozusagen exponentielles Verhalten hat. Damit kann ich ein exponentielles Verhalten quasi wieder auf ein lineares so runterdrücken. Und Sie kennen das logarithmische Gesetz vielleicht so vom Rechenschieber oder so, wenn Sie das noch gesehen haben, ne, dass ich statt zu multiplizieren einfach bloß addieren kann. Das heißt, ich habe eine ganz große Veränderung durch eine ganz einfache Addition sozusagen ausgedrückt. Warum man ein logarithmisches Gesetz so gut brauchen kann, liegt nicht nur daran, dass dieser Riesenunterschied zwischen niedrigen und hohen Schalldrücken besteht, sondern dass unser Ohr auch so gebaut ist, dass es im Prinzip so einem logarithmischen Gesetz folgt. Das heißt, wir haben sozusagen gleiche Empfindlichkeit in verschiedenen Frequenzbereichen, die so einem exponentiellen Zusammenhang folgt. Dass wir also auch, wenn wir gleich nochmal genauer sehen, dass also jetzt die möglichen Schalldrücke sozusagen, auf eine logarithmische Skala abzubilden, genau passt zu dem, was unser Ohr macht. Es gibt verschiedene andere Dinge in unserer Wahrnehmung, zum Beispiel auch Helligkeitswahrnehmung in Grauwerten. Da ist es auch so, dass das letztlich ein logarithmischer Zusammenhang ist. Wenn Sie den Energieabfall in Telefonkabeln anschauen, dann ist es genauso, dass das auch einem logarithmischen Gesetz folgt. Also da gibt es eine Vielzahl von Phänomenen, bei denen das logarithmische Gesetz wirklich eine Rolle spielt. Das heißt, dass ich eine Verdoppelung des Basismaßes habe und ich gehe aber in dem logarithmischen Maß nur einen Schritt weiter. Also das Prinzip vom Logarithmus sozusagen multiplizieren, auf Addition abgebildet, sozusagen ins Minimum zurückgedrückt, heißt verdoppeln ist dasselbe wie im logarithmischen Maß nur eine Stufe hochgehen. Und das hat zunächst mal ein gewisser Herr Bell, den vielleicht manche kennen als einen der behaupteten Erfinder des Telefons. Da streitet man sich immer, ob der Bell oder der Reis das war. Auf jeden Fall, hat er das Telefon mitentwickelt und der hat sich natürlich mit Telefonkabeln und der Reichweite von Telefonkabeln befasst. Und der hat eben festgestellt, dass sozusagen der Spannungsabfall auf diesen oder Leistungsabfall auf diesen Telefonkabeln eben einem logarithmischen Gesetz folgt. Das heißt, dass sich eine Verdoppelung eben genau einer Stufe entspricht nur. Und diese Stufen, die er angeschaut hat, das waren, da hat er zunächst mal einen Referenzwert gebildet, der ist auch traditionell hier nochmal aufgeschrieben. Also ein Milliwatt an 600 Ohm nimmt man bei Telefonkabeln, das ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Und man sagt dann von allen anderen Leistungspegeln auf dem Telefonkabel eigentlich nur, ist es das Doppelte dieses Basiswerts oder ist es das Vierfache oder ist es das Achtfache oder so, und so weiter. Und sagt ein Schritt mehr. Ja? Also 2 Bel ist dann sozusagen, oder von 0 Bel auf 1 ist eine Verdoppelung, 2 Bel ist schon eine Vervierfachung. Dieses Referenzwerts, dieses Basiswerts. Jetzt ist es so, dass diese Bel nicht ganz so praktisch sind, weil die eine recht grobe Skala liefern. Darum nimmt man Dezibel, also Zehntel von diesem Bel. Also was ist das jetzt nochmal? Das Bel ist also wirklich nichts anderes als dieses logarithmische Maß, wo man sagt, wenn ich eine Stufe höher gehe, dann meine ich damit eine Verdoppelung und Dezibel ist ein Zehntel davon. Ein möglicher Referenzwert für Telefonkabel waren diese 1 Milliwatt an 600 Ohm. Bei Schalldruck haben wir natürlich keine Ohm und keine Watt, sondern wir haben es mit irgendwelchen Pascal zu tun, weil das ein Druck eben ist. Das heißt, wir brauchen da andere Basiswerte. Und bei Schalldruck kann man nehmen, und das ist zunächst mal die häufigste Definition eigentlich für die Dezibel, dieser Wert, der hier steht, 2 mal 10 hoch minus 5 Pascal. Das ist nämlich nach Messungen die Hörschwelle des Menschen bei einem sehr, sehr guten Gehör. Also bessere gibt es in der Regel nicht. Damit sind wir sozusagen an der Stelle, die der Mensch gerade noch hören kann. Und alles, was weiter an Schalldruck gemessen wird, misst man einfach in Vielfachen dieses Basisschalldrucks und sagt eben immer, ein Bel ist eine Verdoppelung. Sie werden an vielen Stellen, das kommt glaube ich später auch nochmal, hinter diesen Dezibel-Angaben irgendwelche Buchstaben in Klammern finden, wenn Sie jetzt in den Prospekt schauen. Was ich jetzt gerade erklärt habe, da müsste dahinter SPL stehen, also Sound Pressure Level, das ist der absolute Schalldruck. Man macht es oft, um sich ganz genau dem menschlichen Gehör anzupassen, noch ein bisschen anders, indem man nicht das reine logarithmische Gesetz anwendet, sondern noch eine Bewertung entsprechend der menschlichen Hörkurve draufsetzt, dann steht da meistens Dezibel A in Klammern. Also bei der Waschmaschine werden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit Dezibel A im Prospekt finden. Was heißt im Prinzip relativ zur Hörschwelle des Menschen, ist das ausgedrückt, aber nochmal speziell bewertet. Das kann man ja, ich kann mal versuchen, also ich fürchte, diese Audioanlage hier, die hat an der Uni, die haben öfters eine Pegelanpassung, insofern weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Also jetzt hören wir mal einen Ton mit 0 Dezibel, sozusagen ungedämpft, 220 Hertz. Jetzt ist er mit 6 Dezibel gedämpft, mit 12 und mit 18. Also was, abgesehen von irgendwelchen Verzerrungen, die jetzt diese Anlage hier möglicherweise macht, ungefähr der Lautstärkeneindruck sein sollte, ist, dass es jetzt mal ungefähr halb so laut ist, grob gesagt. Ja, vom physiologischen Eindruck her so sollte das ungefähr die Hälfte sein. Das kann man jedenfalls in Experimenten, auch wenn man das genauer macht, muss man natürlich mit Kopfhörern arbeiten, Versuchspersonen, kann man das feststellen, dass diese Töne, die ich da jetzt gerade gespielt habe, dass die ungefähr eben einer Halbierung oder ziemlich genau einer Halbierung des Lautstärkeempfindens entsprechen. Ja, jetzt muss man noch mal schauen, da stand eben um 6 Dezibel, um 12 Dezibel und um 18 Dezibel gedämpft. Was ist jetzt das? Also da kommt eine kleine Rechnerei, bloß um diese Faustregel, die da steht, nochmal zu erklären. Wir haben es ja jetzt mit Leistungspegeln zu tun zunächst mal, also ein Verhältnis zwischen zwei Schalldruckleistungen. Und wir haben gesagt, wir haben ein logarithmisches Maß, das heißt, wir schauen uns das Verhältnis Ausgang zu Eingang an, Leistung an Ausgang, Leistung an Eingang. Also gedämpft ist das am Ausgang und ungedämpft ist das am Eingang, bilden den 10er Logarithmus davon und multiplizieren das aber noch mit 10, weil wir über Dezibel reden. Sonst hätten wir es in Bel, mit 10 haben wir ein Dezibel. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass der Schalldruck sozusagen verdoppelt wird oder die Schallleistung verdoppelt wird. Das heißt, wir haben jetzt hier zweimal das, was am Eingang ist, was am Ausgang anliegt sozusagen. Und wenn man jetzt ein bisschen rechnet, dann kann man feststellen, das ist 10 mal log 2 plus das, was wir oben als LP bezeichnet haben. Ja, und 10 mal der 10er Logarithmus von 2, der 10er Logarithmus von 2 ist ungefähr 0,3. Also 10 mal 0,3 gibt 3 und damit haben Sie also sozusagen eine Verdoppelung des Leistungspegels entspricht dann 3 plus dem alten Leistungspegel. Also nicht ganz so, wie ich es vorher jetzt gerade gesagt habe, ein Schritt ist eine Verdoppelung, sondern drei Schritte sind eine Verdoppelung. So ist es dann, wenn Sie wirklich über das mathematisch präzise machen. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, der Effektivwert ist nochmal was anderes. Der Effektivwert, da kommt diese Quadrierung mit ins Spiel. Ja, der Effektivwert geht also so wie das Quadrat zum Beispiel der anliegenden Spannungen, die Sie da haben. Und dann haben Sie also Amplitudenpegel, die verglichen werden und deren Quadrate, dann haben sie eben nicht, dann haben sie auch 10 mal log und dann kommt natürlich dieser Faktor 2, wenn Sie das jetzt rausziehen, oben in der Klammer zu quadrieren, ist dasselbe wie, nachdem da der Logarithmus angewendet wird, den Logarithmus mit 2 zu multiplizieren. Das heißt, Sie kriegen dann eben, da wo oben 10 mal log 2 steht, kriegen Sie jetzt 20 mal log 2 und ja, nachdem log 2 immer noch 0,3 ist, bedeutet das 6. Und damit kommen wir auf diese Faustregel, die eigentlich das Einzige ist, was man sich wirklich daraus merken muss, wenn man also mit Dezibel in Lautstärken zu tun hat, als Lautstärkemaß, dann bedeutet 6 Dezibel Unterschied doppelte Lautstärke. Also wenn Sie eine Waschmaschine mit 42 Dezibel kaufen und daneben steht eine mit 48, dann ist der Unterschied nicht so klein, wie die Zahlen nahelegen, sondern der Unterschied ist, dass die andere doppelt so laut ist. Das sollte man unbedingt wissen, wenn man es mit Dezibel zu tun hat. Hängt damit zusammen, dass da überall dieser Logarithmus drin steht. Diese Formeln, die da stehen, brauchen Sie sich nicht in dem Sinn merken, die sind eigentlich bloß dafür da, sozusagen mein Gefühl dafür zu kriegen, wo diese komische Zahl 6 eigentlich herkommt, wieso jetzt gerade 6 Dezibel ist doppelte Lautstärke. Was man wissen muss, ist, erstens, Dezibel ist ein relatives Maß zu einem bestimmten Basiswert, zweitens, es ist ein logarithmisches Maß und drittens, diese Faustregel plus 6 Dezibel ist doppelte Lautstärke. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder an der Stelle, dass ich eine Stunde ungefähr auf Sie eingeredet habe. Es ist auch so, dass jetzt ein neues Kapitelchen so ein bisschen anfängt, ein neues Thema, weil wir uns jetzt anschauen, was bei Menschen wirklich passiert, sozusagen auf der anderen Seite. Darum machen wir jetzt die Viertelstunde Pause. Also das Lied hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Susanne Weger, Tom Steiner. Hat jemand eine Idee, warum das jetzt eine Rolle spielt bei uns? Also ist so eine typische Quizfrage, was weiß ich, für irgendwelche so Fernsehquiz-Geschichten. Es wird jetzt dann auf einer Folie kurz auftauchen, weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, gegen Ende dieses Foliensatzes, den ich vorbereitet habe. Das Musikstück war das Referenzstück, das beim Fraunhofer-Institut in der Entwicklung von MP3 verwendet wurde, der MP3-Audiokompression. Ich finde es ganz interessant, dieses Musikstück sozusagen sich bewusst zu machen dabei, weil das ja doch ein sehr feiner A Cappella-Gesang ist und wir werden jetzt ganz viel drüber reden, dass Frequenzen brutal weggelassen werden bei MP3-Kompression. Wenn wir versuchen, das zu verstehen, was das alles ist. Ich bereite es in der Vorlesung vor, in der nächsten wird es noch ein bisschen genauer dann wirklich auf MP3 eingehen. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, wir reden bei allem dem, was wir jetzt anschauen, über Kompressionsvorgänge, die trotz allem so sensibel sind, dass sie auch mit so einem Signal, also einer Stimme alleine, keine Begleitinstrumente, dass sie damit immer noch in der Lage sind, eben so viel wegzulassen, dass man erheblich komprimieren kann. Also, wenn Sie die Erklärungen im MP3 verstehen, hören, werden Sie es wahrscheinlich noch ein bisschen besser verstehen. Es ist ganz gut, diese Musik sozusagen. Ja, worum geht es denn dabei, um das Hören? Wir haben jetzt über Audio uns Gedanken gemacht, was das physikalisch ist, wie man es messen kann, mit Lautstärke messen kann, wie Schwingungen überhaupt entstehen. Aber letztlich, das, was wir wahrnehmen, ist ja irgendwie im Menschen, im Gehirn und vermittelt natürlich über unser Gehör. Und da muss man sich so ein kleines bisschen Gedanken machen, was eigentlich da alles eine Rolle spielt. Das ist also jetzt ein Ausschnitt, eine anatomische Zeichnung vom menschlichen Gehör. Teile davon sind interessant für uns, Teile sind besonders interessant für uns. Also die Ohrmuschel, die ist relativ interessant, auf die werde ich gleich nochmal eingehen, die hat viel mit dem räumlichen Hören zu tun. Der nächste Bereich, wenn man jetzt sozusagen dem Schall sozusagen nachlaufen will, wo der ankommt, dem Schalldruck, der nächste Bereich ist zunächst mal nicht ganz so wichtig für uns, wir haben also diesen Gehörgang und dann das sogenannte Mittelohr. Also da ist eine Membran, das Trommelfell, das bekannte. Und hinter dem Trommelfell liegen drei Knöchelchen, die berühmten Hammer, Amboss und Steigbügel. Die haben nichts anderes zu tun, als die Schwingung, in die das Trommelfell versetzt wird, sozusagen aufzunehmen und in so einem Hebelsystem verstärkt weiterzuleiten. Das ist eine reine Kraftübertragung. Spannend für uns wird es jetzt am anderen Ende, im sogenannten Innenohr. Wir sind also über das Mittelohr, das nur diese Kraftübertragung macht, raus und schauen jetzt die Stelle da hinten an. Hier Nummer 7 ist der Steigbügel, der letzte Knochen, was da dahinter passiert. Und wenn man die Organe da hinten anschaut, dann sind es im Wesentlichen im Innenohr zwei Organe. Das eine ist das Gleichgewichtsorgan, das interessiert uns jetzt auch nicht so sehr, diesen drei Gängen, flüssigkeitsgefüllten Gängen, und es ist diese Schnecke hier. Und die Schnecke ist es, an der wir sozusagen am allermeisten interessiert sind. Sie sehen auch die Hörnerven, die werden sozusagen von der Schnecke abgeführt. Gefüllt ist deswegen, weil sie mit Flüssigkeit gefüllt ist, war ein Schritt zu weit schon. Die Hörnerven führen also zu dieser Schnecke und die ist, was das ist, ist eigentlich ein Röhrensystem oder eine lange Röhre, die gefüllt ist mit Flüssigkeit, mit Lymphflüssigkeit. Jetzt ist so eine Schnecke zunächst mal eigentlich eine eigenartige Form, das ist nur platzsparend. Im Prinzip ist die nur aufgerollt, damit es eben nicht allzu viel Platz einnimmt. Man kann sich die abgerollt vorstellen. Also so ist es natürlich nicht im Kopf wirklich, sondern in Wirklichkeit ist es eben wirklich eine, wie gesagt, eine Schnecke. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir haben die abgewickelt. Dann ist das so eine Struktur, da haben Sie hier so ein kleines Eingangsfenster quasi, an dem der Steigbügel seine Kraft ausübt. Das heißt, da kommen die Signale an, die vom Trommelfell aufgenommen wurden und hier wird sozusagen gewackelt sozusagen an dem ganzen System. Hier wird also das in Schwingung versetzt. Und was dann tatsächlich schwingt, ist die Flüssigkeit da drin, diese Lymphflüssigkeit, und die geht auch noch sozusagen einmal hier um die Ecke, das ist also sind zwei parallele Kanäle. Und in der Mitte des Ganzen sitzt so eine Mittelmembran, und dort drauf ist das sogenannte kortische Organ. Das sind Haarzellen, die im Wesentlichen die Schwingungen dieser Flüssigkeit aufnehmen. Und das ist sozusagen der Ursprung des Reizes, der dann über unsere Hörnerven wirklich ans Gehirn geleitet wird. Und wenn man das genau anschaut, dann sieht man, dass dieses Organ hier, dieses kortische Organ, ja umgeben ist von einem Schwingungssystem, das nicht gleichmäßig ist, sondern das sich hier zur Spitze hin, also hier eine Spitze hat, ja, das sich hier verjüngt, mit dem Effekt, dass wir sozusagen Bereiche haben, in denen das sich eher die tiefen Frequenzen breit machen können, wo die eher eine Resonanz finden, und Bereiche haben, in denen eher die hohen Frequenzen eine Resonanz finden. Das heißt, das, was hier an Reizen sozusagen vom Trommelfell her kommt, wird quasi in Frequenzen zerlegt, in einem gewissen Sinn. Diese Härchen an verschiedenen Stellen dieses Hörorgans, die sind zuständig quasi für verschiedene Frequenzen. Hier für besonders niedrige Frequenzen, das ist wie eine ganz elastische Feder mit einem schweren Gewicht sozusagen, und dort hinten an der Spitze eine sehr steife Feder mit einem ganz kleinen Gewicht, also für, kann mitschwingen nur mit ganz hohen Frequenzen. Dementsprechend können wir sozusagen die Tonhöhe abbilden auf die Position sozusagen, an der diese Haarzellen gereizt werden. Das ist also eine wichtige Sache für uns, dass da quasi so eine Art Frequenzzerlegung, Spektralzerlegung fast stattfindet auf physikalischer Ebene. Und das Zweite ist natürlich, wir haben auch eine Lautstärkenwahrnehmung, weil natürlich die Intensität, die Stärke dieser Schwingung natürlich auch von diesen Haarzellen wahrgenommen wird, ist einfach, wie stark die abgebogen werden. Vielleicht, bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Frequenzwahrnehmung einsteigen, weil das später dann nicht mehr gut dazu passt, eine kurze Erklärung zum räumlichen Hören. Man weiß ja, dass räumliches Hören im Wesentlichen über einen Stereoeffekt geht. Das heißt, wir haben zwei Ohren, und ein Schallereignis kommt mit einer geringen zeitlichen Verzögerung an den beiden Ohren an, und darüber können wir sozusagen errechnen, von woher der Schall kommt. Das ist aber noch nicht alles. Es ist tatsächlich so, kann man auch einfach ermitteln an Leuten, die bei denen ein Ohr kaputt ist, die einseitig taub sind, die haben trotzdem immer noch eine gewisse räumliche Wahrnehmung. Nicht ganz so präzise natürlich wie jemand mit zwei Ohren, aber sie können grob räumlich einordnen, was daran liegt, dass wir doch eine ganze Reihe zusätzlicher Mechanismen haben, insbesondere wie Schall sich an unsere Ohrmuscheln sozusagen wieder rankommt, wieder gebeugt wird, wie er reflektiert wird von der Umwelt. Das gibt uns auch Informationen. Also eigentlich das Klangspektrum, und ob jetzt Klang sozusagen von der dem Ohr abgewandten Seite kommt oder direkt auf das Ohr zukommt, da sind eben bestimmte Frequenzen daraus gefiltert oder sind präzise zu erkennen. Das kann man als räumlichen Eindruck wahrnehmen. Ja? Also wie es funktioniert, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, weil man weiß, dass es das gibt. Also das steht auch auf einer der Folien nachher, dieser berühmte Cocktailparty-Effekt, ja, dass ich in der Lage bin, einem totalen Stimmengewirr einer großen Menschenmenge ganz gezielt zu hören, was irgendwie 3 Meter weiter jemand Böses über mich erzählt. Das ist offensichtlich ein Effekt, der in der Nachverarbeitung im Gehirn passiert und nicht so sehr im Gehör selber. Also das ist wirklich ein, sagen wir, sehr faszinierendes Phänomen auch, wo man merkt, also man kann bestimmte Dinge nicht mehr wirklich so einfach erklären. Ah ja, mit der Ortung, da kommt aber noch was hier wichtig ist. Unsere Fähigkeit, Dinge zu orten, ist abhängig von den Frequenzen. Also das kennen Sie auch, niedrige Frequenzen können Sie ganz schlecht orten. Also wenn es irgendwo bloß tief rumpelt, dann weiß man nicht genau, wo es herkommt. Während ein Pfeifen, das kann man sehr genau orten, was direkt Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Lautsprechersysteme. Sie kennen die Subwoofer-Technologie, wo man Tieftöne eigentlich irgendwo in den Raum stellen kann und nur die Hochtöne wirklich für die Raumwahrnehmung wirklich sind. Wenn wir auch bei der Kompression an einer Stelle noch ausnutzen. Im Prinzip kann man das tatsächlich auch messen. Man kann also wirklich jetzt Tonquellen durch den Raum sozusagen schwenken und den messen, was dann tatsächlich bei den beiden Ohren ankommt, und kann dann diese sogenannte Head-Related Transfer Function ausrechnen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr detailliert, aber im Prinzip ist es so, wenn man sowas ausmisst an einem echten Personen, oder es gibt inzwischen auch Kunstköpfe, an denen man das sozusagen das akustische Verhalten von dem Kopf nachbauen kann, dann kann ich einen Raumklang erzeugen, wenn ich auf diese Funktion Rücksicht nehme und es entsprechend nachverarbeite, der noch viel stärker ist als jetzt bloß das klassische Stereo. Das kann ich allerdings nur über den Kopfhörer wahrnehmen, da habe ich dann wirklich oben, unten, vorne, hinten ganz, ganz plastisch, weil mir sozusagen diese Hinweise, die wir durch die räumliche Wahrnehmung über unsere Ohrmuscheln, über die Verzerrung des Spektrums aus verschiedenen Richtungen gegeben werden, die habe ich dann in dieser Art der Stereo-Wiedergabe auch. Das ist inzwischen ein bisschen abgekommen. Früher gab es mal recht häufig eigentlich so Hörspielsendungen, Kunstkopfstereophonie nennt sich das, wo man wirklich einen Kopfhörer aufsetzen muss und dann einen viel stärkeren Raumeindruck hat. Ich sage das bloß deswegen, weil es eben noch ein Hinweis drauf ist, also räumliches Hören ist einfach mehr als bloß Stereo-Hören. Aber ich habe ja gesagt, ich will die Frequenzen eigentlich ein bisschen stärker rein. Also was Töne sind, sind Luftdruckveränderungen. Jetzt ist es aber so, dass wir bei bestimmten Dingen sagen, bestimmten Klangereignissen sagen, das ist ein, ja, Tonereignissen sagen, das ist ein Klang, das ist Musik. Bei anderen haben wir das Gefühl, das ist was anderes, das ist Geräusch. Also das ist eindeutig ein Klang. Was wir wahrnehmen können, sind drei verschiedene Dinge prinzipiell. Natürlich die Lautstärke. Ich kann in dem Fall aber auch die Tonhöhe wahrnehmen. Je nachdem, das absolute Gehör hat, kann besonders gut. Und man kann die Klangfarbe wahrnehmen. Das heißt, ich kann hören, welches Instrument es gespielt hat. Wenn exakt die gleiche Tonhöhe jetzt auf dem Klavier gespielt wird, dann hört sich das für uns ganz anders an. Oder auch auf einem anderen Saiteninstrument schon. Während wir jetzt dieses Geräusch da würde man jetzt nicht sagen, das ist ein Klang einer bestimmten Tonhöhe. Das fällt schwer, da eine Tonhöhe sozusagen zu hören. Das ist einfach nicht da. Wir haben also von diesen Primärwahrnehmungen, die es gibt, Primärempfindungen der Tonwahrnehmung, haben wir nur noch die Lautstärke. Wir können zwei Signale dieser Art vergleichen, ob sie in der gleichen Lautstärke sind. Wir können vielleicht so etwas Ähnliches wie Klangfarbe noch wahrnehmen, indem wir sagen, okay, das ist ein anderes Klangspektrum. Das ist die Aufnahme von dem Bach hier gewesen, also vielleicht kann man also verschiedene Bäche schon noch unterscheiden, aber auch nicht so richtig, dass man die jetzt irgendwie anordnen könnte. Also eine Tonhöhe oder eine Klangfarbe ist in dem Sinn nicht wirklich zu finden. Insbesondere Tonhöhe gibt es einfach überhaupt nicht. Also das ist meine Grundunterscheidung. Wir haben also bestimmte Signale, bei denen wir Tonhöhe wahrnehmen können und Klangfarbe auch, und bestimmte, bei denen wir eigentlich nur die Lautstärke wahrnehmen. Und das hat auch einen mathematischen Hintergrund sozusagen. Wir haben in dem Moment natürlich eine Tonhöhe, wo wir eine Frequenz sozusagen da haben, eine Periodizität. Dann gibt es eine bestimmte Wiederkehr, wenn es periodisch ist, das Signal. Und akustisch ist das für uns, also das ist jetzt auch der Wertverlauf sozusagen hier nochmal dargestellt, ist das so ähnlich fast wie eine Sinusschwingung hier. Das ist also ein periodisches Klangereignis und irgendein anderes Geräusch. Hier sieht man den Wertverlauf, und dem sieht man sofort, dass es eben keine Periodizität im eigentlichen Sinn gibt. Nun nehmen wir vielleicht den da unten, da ist ein bisschen Periodizität drin, noch stärker als bei dem oben, aber eben nicht so, dass wir es als Tonhöhe wahrnehmen würden. Ja, da ist auch wieder bloß ein Geräusch für uns. Das heißt, der entscheidende Punkt ist die Periodizität. Gibt es sozusagen eine feste Wiederholungsfrequenz? Ja, Frequenz ist also, das haben wir uns schon mal angeschaut, ist die Tonhöhe, ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde. Das heißt, das ist ein Maß für die Schnelligkeit sozusagen, mit der sich die positiven und negativen Spannungen oder auch die Auslenkungen irgendeiner Membran eben abwechseln. Wir haben das Audiosignal schon angeschaut. Es ist immer eine Mischung von Frequenzen. Wenn es nicht wirklich ein reines Sinussignal ist, dann haben wir immer eine Mischung. Das ist auch die Blockflöte, gerade war eine Mischung verschiedener Frequenzen. Und da gibt es eine höchste und eine niedrigste Frequenz, die drin vorkommen. Das ist dann die sogenannte Bandbreite. Und wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, dass das haben Sie auch das Applet, das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal starten. Da habe ich Ihnen mal versucht, synthetisch sozusagen einen Oboenklang und einen, ich weiß nicht, was ein anderes Instrument eigentlich war, Klarinette, glaube ich, Ihnen vorzuspielen, wie synthetisiert werden, die sich nur unterscheiden in dem sogenannten Obertonspektrum. Also das Obertonspektrum heißt die Grundfrequenz multipliziert mit ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz und je nachdem, welcher Anteil der verschiedenen Obertöne sozusagen dabei ist, klingt es für uns als die eine oder andere Klangfarbe. Und natürlich ist ein echtes Instrument mehr als bloß, also diese Mischung vom Obertonspektrum, da kommen auch Dinge dazu, dass man eben geräuschartige Anteile dabei sind, dass man zum Beispiel so ein Zupfgeräusch mithört oder dass beim Blasen irgendwie den Luftstrom natürlich mithört bei der Flöte. Insofern ist der Instrumentklang schon noch mehr als bloß das Obertonspektrum. Aber zunächst mal kann ich eben zwei verschiedene Töne sozusagen hören, die gleiche Tonhöhe haben und verschiedenes Obertonspektrum und werde die als verschiedene Klangfarbe wahrnehmen. Mathematisch gesehen ist das was ganz Trockenes eigentlich. Ne? Sie haben so eine ähnliche Formel, haben uns ja schon angeschaut, da stand dann Omega und kein F. Jetzt ist das 2πf eingesetzt, was unser Omega war, also die Kreisfrequenz. Also wir haben eine Sinusschwingung über die Zeit, möglicherweise mit einer Phasenversetzten, wir summieren sozusagen Sinusschwingungen mit k gleich 0 zuerst mal eigentlich, also was gar nicht schwingt, den Grundwert, k gleich 1, dann den Grundton, dann ganzzahlige Vielfache mit steigendem k, summieren wir mit bestimmten Wertfaktoren, diesen AKs, eben zusammen. Das Ganze ist eine harmonische Schwingung, also eine Zusammensetzung von Sinus- und Cosinusfunktionen. Da kann man jetzt, und ich will mit den Audiobeispielen es auch nicht total übertreiben, man kann in der Regel davon ausgehen, wenn wir einen Ton hören von einem Musikinstrument, dass es eben diesen Grundton, diese Grundfrequenz gibt, das ganzzahlige Vielfache sind. Es ist tatsächlich auch möglich, dass wir nur die Obertöne hören und dass die Grundfrequenz gar nicht da ist. Was unser Ohr dann macht, also das sind bloß die, was weiß ich, dreifache, vierfache, fünffache Frequenz wirklich vorhanden im Signal und die Grundfrequenz selber, der einfache Faktor, der fehlt. Was unser Gehör aber macht, ist, dass uns das trotzdem den Gehöreindruck vorspiegelt, als wäre das diese Grundfrequenz, die gar nicht da ist. Also man kann, wenn Sie im Web ein bisschen suchen, da gibt es Klangbeispiele für, heißt irgendwie Suppressed Fundamental Frequency oder so, wo man die Grundfrequenz ausblenden kann und trotzdem sie noch irgendwie hört. Das ist nicht ganz so wichtig. Was für uns vielleicht wichtig ist, ist eben, dass wirklich diese Überlagerung passiert. Ich habe jetzt dieses Phänomen Klangfarbe hier einfach mit Sinusschwingungen nochmal illustriert. Das war also ein Sinus 110 Hertz. Ein Sinus doppelt 220 Hertz. Und jetzt überlagern wir die beiden. Und jetzt haben wir was, das sich anhört wie die 110 Hertz, aber sozusagen mit den 202 von der Tonhöhe wie die 110 Hertz ist, aber eben überlagert ist mit den 220 Hertz. Und jetzt können wir natürlich noch einen Oberton drauf tun und das alles zusammenmischen. Was immer noch heißt, es hört sich an wie die 110 Hertz. Ja, es ist, die Tonhöhe ist immer noch die 110 Hertz, aber es sind die beiden Obertöne eben oben drauf gekommen. Das ist so das grundlegende Phänomen bei harmonischen Schwingungen, mit dem man an vielen Stellen zu tun hat, einfach, was man kennen sollte. Eine zweite Sache, die wir immer wieder bei Schwingungen haben, ist, dass sich Schwingungen gegenseitig beeinflussen können. Also insbesondere, wenn Sie zwei Schallwellen haben, die gleiche Frequenz haben. Das kann ja passieren. Es gilt nicht nur für Schallwellen, es gilt für alle Wellen. Es gilt für die Wellen, die einen Tropfen im Waschbecken macht. Genauso wie für Wellen eines Erdbebens oder so auf der Erdoberfläche. Alle Wellen haben dieses Phänomen, Licht genauso, dass die, wenn sie zwei Schwingungen gleicher Frequenz haben, dass es ganz stark auf den sogenannten Phasenunterschied ankommt. Wenn diese zwei Schwingungen exakt gleichzeitig sozusagen den Anfang und den Höhepunkt ihrer Schwingung erreichen, dann sind sie quasi nicht voneinander zu trennen, dann verstärken sie sich gegenseitig. Also das nennt man eine konstruktive Interferenz, die sind in phase auf Englisch. Das heißt, die beiden liefern im Ende ein Signal, das der Summe der beiden Einzelsignale entspricht. Also Sie haben, können sich das praktisch irgendwie vorstellen, Sie haben hier, sagen wir mal, eine Sinusschwingung und eine zweite, die ist vielleicht schwächer, aber eben genau synchronisiert. Und dann haben Sie in der Summe eben einfach noch eine stärkere Sinusschwingung, die zunächst mal keinen so großen Unterschied ausmacht. Wenn Sie aber jetzt die beiden Signale out of phase haben, das heißt gegenläufig, das heißt genau da, wo das eine Signal im Positiven ist, ist das andere im Negativen, umgekehrt, dann werden Sie, wenn Sie die beiden Dinge zusammen addieren, am Ende einfach gar nichts rauskriegen. Ja, die Summe, in jedem einzelnen Zeitpunkt heben sich die gegenseitig auf. Da, wo sie beide auf Null sind, ist sowieso nichts da. Und da, wo das eine positiv ist, ist das andere negativ. Das ist jetzt sozusagen im Sinn der Kreisfrequenz um 180 Grad oder Pi verschoben, gegenphasig. Und das nennt man destruktive Interferenz, out of phase. Das heißt, die beiden Signale löschen sich gegenseitig aus. Es gibt noch was ganz interessant ist, wenn die in der Frequenz nicht genau gleich sind, die sogenannte Schwebung, wo man sozusagen eine konstruktive und eine destruktive Interferenz hat, die sich abwechseln und dadurch entsteht quasi eine neue Schwingung, die dann der Differenz der überlagerten Frequenzen entspricht. Also wenn sich die bloß ein klein wenig unterscheiden, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, weil es kommt, glaube ich, sonst nicht mehr weiter vor. Aber dass das eine praktische Bedeutung hat mit In-Phase und Out-of-Phase, das kann jeder ausprobieren, der Lautsprecher an die Stereoanlage anschließt. Wenn Sie da eins der beiden, also wenn Sie von der richtig angeschlossenen Lautsprecher ausgehen und eins der beiden Kabelpaare vertauschen, einfach bloß Plus und Minus anders am Anschließen an einem der beiden Lautsprecher, dann werden Sie feststellen, dass die Anlage extrem schwach und flach klingt, einfach weil Sie dann dieses Phänomen erzeugt haben, dass sich die beiden Signale, die jetzt ja oft in einem Stereosignal sehr ähnlich sind, die beiden Lautsprecher senden, dass die Phasen versetzt zueinander liegen und sich gegenseitig auslöschen. Also diese Stereoanlagen-Einstellprogramme, die haben normalerweise gerade das dabei, dass man Probesignale hat, die genau dieses ausprobieren. Ja, jetzt hatten wir einiges über das Überlagern von Frequenzen. Wenn sich viele Frequenzen überlagern, dann haben wir eben dieses Frequenzspektrum. Also ich habe das schon mehrfach erklärt, insofern muss man es vielleicht nicht im letzten Detail wieder diskutieren. Aber das ist unser Sinus und der ist im Prinzip im Frequenzspektrum ein Balken nach oben. Wie wir vorher schon diskutiert haben, wenn man eine echte Fourier-Analyse macht, dann wird es nicht ganz so scharf sein, sondern wird so ein bisschen immer Unschärfen links und rechts haben. Aber mathematisch gesehen ist es wirklich ein Balken und so eine Violine. Da haben Sie jetzt ganz viele Obertöne. Ne? Ja, reicht schon. Da haben Sie diesen einen Balken sozusagen, das ist die Grundfrequenz und die Obertöne. Und bei dem anderen Beispiel von vorher, bei dem Bach, wenn Sie da eine Frequenzanalyse davon machen, dann stellen Sie eben auch im Frequenzraum fest, da existiert sozusagen nicht der Peak, wo man sagen kann, das ist die Tonhöhe, sondern das ist eine Überlagerung ganz vieler verschiedener Frequenzen und wir haben eigentlich ein ganz unregelmäßiges Frequenzspektrum. Noch ein paar so Begriffe, die wir brauchen an verschiedenen Stellen, die vielleicht jetzt nicht direkt gleich angewendet werden, aber die immer wieder mal auftreten. Ich kann ein Signal, so eine Schwingung natürlich auch verändern, indem ich eine zweite Schwingung sozusagen drauflege. Das nennt man Modulation. Ganz klassisch ist das, wird das im Rundfunk verwendet, aber man kann es auch mit Klängen machen. Also im Rundfunk hat man zum Beispiel die Amplitudenmodulation. Das ist das rechte Bild hier, das ist die Amplitudenmodulation. Das heißt, Sie haben eine Schwingung, das ist die Radiofrequenz praktisch, ja, die Frequenz, die Sie auf, was weiß ich, 16, ja, 800 Kilohertz oder sowas, irgendwo da liegt der Bayerische Rundfunk. Das ist die Grundschwingung, und über die Hüllkurve sozusagen, also sprich, wie stark die Grundschwingung ist, wird eine zweite Schwingung, die viel langsamer ist, natürlich viel niedriger ist in der Frequenz, wird oben drauf gelegt, und das ist das eigentliche Nutzsignal, also die Musik oder das Sprachsignal, also die darüber übertragen wird. Somit kann ich also eine Schwingung benutzen, um eine andere zu übertragen, und ich moduliere, presse sozusagen das eine Signal, Sprachsignal, auf die Rundfunkschwingung, Rundfunkwellenschwingung drauf. Zweite Möglichkeit, und es ist so ein bisschen ähnlich wie mit diesen longitudinalen Transversalwellen fast, ist, dass wir jetzt einfach die Frequenz verändern, dass wir sozusagen statt die Stärke des Signals zu modulieren, irgendwie eine Grundfrequenz, eine Mittenfrequenz haben unseres Signals, und wir, je nachdem, wie unser Nutzsignal ist, unsere Musik zum Beispiel, wird die Frequenz des Rundfunksenders nach oben und nach unten verändert. Wird das eine höhere oder niedrigere Frequenz? Da brauche ich natürlich eine bestimmte Frequenzbreite dafür. Das ist das, was heutzutage das am meisten verwendete Verfahren ist, die Frequenzmodulation, also UKW heißt es bei uns auch oft. Was also, wenn Sie jetzt irgendwie so im Autoradio normalerweise Musik hören, genau das ist, was man benutzt. Man kann diese Dinge auch sozusagen mit hörbaren Schallsignalen machen. Also ich kann jetzt zum Beispiel Amplitudenmodulation auf eine hörbare Schwingung drauflegen. Das wäre das hier unten, ein Tremolo. Das heißt, ich habe ein Sinussignal und ich variiere wieder in dem zeitlichen Rhythmus die Amplitude, prägt damit sozusagen ein anderes Signal drauf. Ja, dann haben Sie also diese Schwingung der Amplitude. Und ich kann das gleiche auch mit den Frequenzen machen, kann die schwingen lassen, dann komme ich auf ein Vibrato. Also das ist quasi in hörbarer Weise so der Unterschied, wie es auch zwischen Amplitudenmodulation und Frequenzmodulation beim Radio ist. Das waren jetzt Beispiele für sogenannte Transienten. Also wenn man sich anschaut, wie Schallsignale, was die für Frequenzen überhaupt und für Wellen, für zeitliche Verläufe haben, dann gibt es hier diesen Zeitbereich bis 50 Millisekunden. Das sind sozusagen ganz schnelle Schwingungen. Das ist der Bereich, wo wir es mit hörbaren Frequenzen haben, wo wir die Schwingungen mit unserem Gehör als Tonhöhen wahrnehmen. Da muss man auch wieder sagen, das ist alles natürlich rein subjektiv. Es könnte andere Wesen geben, die komplett anders gebaute Hörorgane haben, und die würden das vielleicht nicht als Tonhöhe wahrnehmen. Das liegt einfach daran, wie unser Gehör gebaut ist. Also diese Klänge, diese Tonhöhen und so weiter, die existieren nicht wirklich in der Welt, sondern die existieren nur dadurch, dass ein Mensch die aufnimmt und entsprechend interpretiert. Und man merkt es ja schon, wenn jemand eben irgendwelche schweren Verletzungen des Gehörorgans hat, dann kann es ganz anders sein, was wahrgenommen wird. Ich habe gerade einen Bericht gehört über einen Dirigenten, der eben eine Gehörkrankheit hatte und der verrückt geworden ist fast, weil alles das, was vorher sich richtig angehört hat, sich für ihn plötzlich falsch anhört. Es ist wirklich vom Gehör ganz stark abhängig. Ja, dann gibt es diesen makroskopischen Zeitbereich, der liegt oberhalb von 150 Millisekunden in der Wiederkehr. Das heißt, wir haben dann wirklich die makroskopische Musikstruktur, wir haben Melodien und Ähnliches. Da haben wir aber noch was dazwischen. Wir haben nämlich diese 50 bis 150 Millisekunden, und das sind genau die Transienten, bei denen wir sozusagen keine Tonhöhe mehr hören, aber eine Variation des Klangs. Das war jetzt das Tremolo und das Vibrato. Wir haben Beispiele für solche Transientenwahrnehmungen. Ja, da haben wir es, also zu der Folie habe ich schon eine ganze Menge gesagt. Also den Cocktailparty-Effekt habe ich vorher schon erklärt. Es ist, wie gesagt, auch so, dass unser Gehör eben schwer irgendwie abzuschalten ist. Ich kann, das läuft immer parallel mit, ich kann verschiedene Klangereignisse gleichzeitig irgendwie verfolgen und dann umschalten. Also wenn am Flughafen plötzlich eine Durchsage für meinen Flug kommt, dann höre ich die aus dem allgemeinen Durcheinander in der Regel dann doch ganz gut raus. Das bedeutet in letzter Konsequenz, und ich habe es ja auch vorher schon ein bisschen bei der Musik angedeutet, sehr viel von dem, was wir hier anschauen, ist gar nicht Physik und ist gar nicht so sehr auch die Biologie des Ohrs, die Physiologie des Ohrs, sondern findet eigentlich noch weiter hinten in der Verarbeitungskette statt. Wir haben sehr viele Dinge, die eigentlich erst im Gehirn wirklich wichtig werden. Und deswegen ist gerade, wenn man sozusagen optimieren will, die Wahrnehmung, die der Mensch von Klängen hat, ist der Bereich der Psychoakustik besonders relevant. Also was ist Psychoakustik? Das ist ein Bereich sozusagen zwischen der Psychologie und der Physik, stärker eigentlich in der Psychologie angeordnet, bei dem man versucht zu verstehen, was sozusagen ein Schallsignal letztlich an Empfindungen auslöst, wie ein Schallsignal wahrgenommen wird. Und zwar jetzt nicht bloß sozusagen rein mechanisch, wo jetzt genau welcher Reiz ankommt, sondern was das Gesamteffekt sozusagen in dem Individuum ist, was dadurch ausgelöst wird. Und Cocktailparty-Effekt war so ein typisches Beispiel oder ein bisschen am Anfang auch die Sache mit diesen Haifischen, da haben wir es ja auch so ein bisschen gesehen, dass da sehr komplexe Vorgänge passieren. Ja, in der Psychoakustik geht es natürlich zunächst mal darum, auch was können wir überhaupt wahrnehmen, was ist der Hörbereich des Menschen. Und den haben wir ja schon des Öfteren irgendwie gehabt, die 20 Hertz bis 20 Kilohertz, die sind hier mal wieder aufgetragen. Und auf der zweiten Achse dazu haben wir den Schalldruck. Und zwar jetzt sehr schön in Dezibel, Sound Pressure Level angegeben hier. Das heißt, ganz klar, ne, wenn Sie dort oben sind, dann sind Sie hier bei diesen 32 Trillionen des Schalldrucks von da unten. Ja, das ist, weil das eben logarithmisches Maß ist, in dem das aufgetragen wird, schaut das so harmlos aus. Aber die Unterschiede sind gigantisch groß, weil eben plus 6 immer eine Verdoppelung ist. Ja, das muss immer drüber im Klaren sein. Also, bei plus 20 sind Sie dann schon irgendwie bei einer Verachtfachung oder sowas. Also das bei diesen Bildern immer sozusagen im Hinterkopf zu behalten. Und jetzt gibt es hier eine sogenannte Hörfläche. Die Hörfläche ist alles, was hier sozusagen weiß ist da drin. Also hier gibt es irgendwie einen ganz großen Bereich nach unten. Das sind ja leise Signale hier. Ne? Das ist der Schalldruck und das sind Frequenzen. Also hier unten haben wir leise, tiefe Töne. Und hier rechts oben sozusagen haben wir hohe, laute Töne. Und es gibt einen ganzen Bereich leiser Töne, den können wir überhaupt nicht wahrnehmen. Und man sieht, bei ganz tiefen Tönen ist die Schwelle, unsere Hörschwelle, also genau diese Kurve hier ist ja unsere Hörschwelle, bei diesen tiefen Tönen ist sie zunächst mal sehr hoch und fällt auch ganz langsam ab über die Frequenz. Und unsere größte Empfindlichkeit in der Wahrnehmung kriegen wir irgendwo so in dem Bereich von 2 bis 5 Kilohertz. Oder man sieht generell hier so einen Bereich, in dem er schon relativ niedrig ist. Und hier oben ist sozusagen im Lautstärkenfrequenz, in dieser Lautstärkenfrequenzfläche auch nochmal eingezeichnet, wo ungefähr die menschliche Sprache liegt. Und da sieht man, dass unser Gehör eben auch so abgestimmt ist mit unserem Sprechorgan, dass wir eben gerade in dem Bereich, wo die menschliche Sprache liegt, eben auch eine ziemlich optimale Empfindlichkeit haben, was für die Kommunikation natürlich sehr wichtig ist. Ja, und wenn man jetzt wieder zu hohen Frequenzen geht, also zu diesen hohen Piepsern, die, wie gesagt, vorher habe ich mal 10 Kilohertz gespielt und da kam über die Anlage schon fast gar nichts mehr rüber hier. Und oberhalb, also wenn sie oberhalb 16 Kilohertz sind, ist für viele Menschen auch einfach schon gar nichts mehr zu hören. Das sieht man auch, dass das da eben sehr schnell nach oben geht. Die verändert sich auch mit dem Alter, diese Kurve wird da eben gerade bei den hohen Tönen auch immer schlechter. Geht also die Hörschwelle nach oben. Ja, und oben ist das Ganze begrenzt durch die Schmerzgrenze. Also das habe ich schon gesagt, die größte Empfindlichkeit bei 2 bis 5 Kilohertz. Und das bedeutet natürlich jetzt auch, dass wenn ich auf die Lautstärke, die wir vorher besprochen haben, als ein rein mathematisches Maß, als ein Verhältnis von Pegeln, wo ich sage, irgendwas ist doppelt so laut wie was anderes, dass das in unserer Wahrnehmung natürlich ein bisschen anders ist. Also wenn ich jetzt subjektiv wahrgenommene Lautstärke habe, dann ist die ja letztlich abhängig von der Frequenz. Also wenn dieser Ton in dem Bereich ist, für den ich sehr sensibel bin, den ich sehr gut hören kann, dann macht da natürlich eine Lautstärkenerhöhung, ja, ist vielleicht einen ganz geringen Unterschied aus, während wenn ich jetzt in dem Bereich bin, wo ich gerade über die Hörschwelle komme, dann ist das subjektiv ein extrem starker Unterschied, weil ich plötzlich was höre, was ich vorher nicht gehört habe. Also bloß als ein Beispiel, das heißt, die subjektive Wahrnehmung von einem bestimmten Pegel, die ist sehr stark abhängig davon, wo denn eigentlich unsere Hörschwelle für diese Frequenz liegt, in dem das Signal ausgestrahlt wird. Und jetzt hat natürlich jedes echte Signal eine Mischung verschiedener Frequenzen. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich vorher gesagt habe, meistens findet man, wenn Lautstärkenangaben in Dezibel gemacht werden, findet man dazu genannte bewertete oder gewichtete Dezibelangaben. Man kann nämlich sagen, sozusagen die, wenn ich eine bestimmte Lautstärke für 1 Kilohertz zum Beispiel annehme, dann kann ich sozusagen bestimmen, was ist subjektiv der gleich laute Eindruck bei 50 Hertz oder bei 5 Kilohertz oder so. Und das sind diese Kurven, die hier angegeben werden. Die verlaufen im Wesentlichen so ähnlich wie die Hörkurve. Sieht man, dass die so eine Badewannenstruktur haben, dass die runtergehen wieder rauf. Allerdings flachen die nach oben zu höheren Lautstärken immer stärker ab. Und solche Kurven werden einfach durch Experimente bestimmt. Also einfach Versuchspersonen eben sich ganz viele Signale eben über Kopfhörer anhören müssen und sagen, was höre ich da, ist das gleich laut oder ist nicht gleich laut und so weiter. Damit hat man diese Kurven bestimmt, die natürlich nur für den Durchschnittsmenschen wirklich genau gelten. Also jeder einzelne Mensch hat möglicherweise ein bisschen andere Empfindungen. Aber da kann man jedenfalls sozusagen ein subjektives Maß der Lautstärke bestimmen. Und wenn Sie mal von diesem Maß der Lautstärke Phon gehört haben, das ist genau so eine subjektive Lautstärke. Also X-Phon heißt, das ist die Lautstärke, die vergleichbar ist mit 1 Kilohertz bei X Dezibel. Das heißt, es wird dann sozusagen auf das, man geht entlang der Kurve bis zu diesem 1 Kilohertz und schaut, was der Schalldruck bei 1 Kilohertz äquivalent sozusagen ist. Das Ganze wird auf dieses 1 Kilohertz sozusagen normiert und dann vergleicht man erst die Lautstärken. Und das Gleiche macht man bei den Dezibelangaben auch, also die Phonen, die sind inzwischen nicht mehr ganz so in, die werden weitestgehend nicht mehr verwendet, ich glaube, die sind noch nach dem SI-System nicht mehr zulässig, und man hat diese Dezibel, macht aber da das Gleiche sozusagen, dass man das bewertet nach diesen subjektiven Kurven, und da kommen Sie auf dieses Dezibel A, das heißt, dass man im Prinzip die Bewertungskurve, wie sie bei den Phonen hier bei diesen Phonkurven verwendet wird, und zwar genau die für 40, dass man die da oben drauf legt. Es gibt auch andere für höhere Lautstärken, Dezibel B und C, die man aber in der Regel nicht braucht, weil das sozusagen im Bereich dessen, was Menschen eben vernünftigerweise sich anhören, nicht vorkommt. Wenn Sie so eine Loudness-Taste vielleicht mal irgendwo finden auf einem Gerät, da steckt genau das Gleiche drin, da steckt sozusagen die subjektive Hörkurve drin, die man so kennt, und dementsprechend versucht man dort die Bässe und die Höhen in den Bereichen, wo unser Gehör eben die schwächer macht, sozusagen genau so anzuheben, dass man in einem größeren Frequenzspektrum den Eindruck gleicher Lautstärke hat. Und das gibt dann insgesamt sozusagen einen reicheren, plastischeren Klang, weil eben ein größeres Frequenzspektrum bei uns tatsächlich hörbar ankommt. Vergleichbar mit den anderen. Verfälscht aber natürlich das Originalsignal. So, jetzt kommt das Stück, wo wir uns an die sozusagen aus dem allgemeinen Wissen rausbewegen über Frequenzen, Töne, subjektive Tonwahrnehmung und in den Bereich reinkommen, der ganz typisch ist für die Audiokompression. Also die meisten, was weiß ich, eine allgemeine Akustikvorlesung wird es vielleicht da gar nicht so stark drauf eingehen, aber jetzt für uns ist es extrem wichtig, was die nächsten Phänomene, die wir haben, nämlich die sogenannte Maskierung. Maskierungseffekte bedeuten, dass Töne sich gegenseitig beeinflussen, und zwar nicht im Sinn von Interferenz, wie wir es vorher hatten, nicht auf der physikalischen Ebene, sondern auf der Ebene unserer Sinneswahrnehmung, unseres Gehörs und der Nachverarbeitung danach in unserem Gehirn. Es ist so, dass bestimmte Anteile eines Signals gegenseitig sich beeinflussen. Ganz einfach gesagt, ein lauter Ton einer bestimmten Frequenz bedeutet, dass andere Töne, die in der Frequenz nicht zu weit davon weg sind, dass die unhörbar werden für uns. Leise Töne ähnlicher Frequenz steht jetzt auf der Folie. Also das ist so der erste simple Satz, eine Beobachtung. Ein lauter Ton einer bestimmten Frequenz macht leisere Töne ähnlicher Frequenz unhörbar. Das kann man sich auf der Hörkurve auch so ein bisschen vorstellen. Also wenn man die normale Hörkurve, die wir vorher hatten, hier aufgemalt sieht, ja, da haben wir die Dezibel und die Frequenzen, da geht also die klassische Hörkurve dahin. Und hier wird ein 1 Kilohertz Ton gespielt. 1 Kilohertz ist hier irgendwo, deswegen ist hier so ein Buckel drin. Das bedeutet, dass die Hörkurve für uns dann, während der 1 Kilohertz Ton gespielt wird, nicht die normale Hörkurve ist, sondern eine, die hier sozusagen, je näher wir an die 1 Kilohertz hinkommen, immer weiter rauf geht. Das heißt, wir brauchen umso lautere Töne, um überhaupt noch was zu hören, bis wir dann bei dem 1 Kilohertz selber sind. Da hören wir es quasi erst, also nur diesen einen Ton, wenn es noch lauter wird, als dieser Ton selber ist. Und dann passiert das Gleiche wieder, dass es abfällt bei Tönen, die jetzt in dem Fall höher sind. Vorher waren sie niedriger, jetzt sind sie höher als der gegebene Ton. Ist unsere Hörschwelle also auch deutlich verändert. Also eine ganze Menge Töne, die sonst hörbar wären, die hier irgendwo liegen, die sind plötzlich unter der Hörschwelle, weil dieser 1 Kilohertz Ton da ist. Das ist zu messen. Ich kann mal einen Versuch machen, das auch vorzuführen, wobei das leider ein bisschen Gepiepse ist und auch nicht immer ganz überzeugend funktioniert. Aber zumindest ein Experiment damit machen wir vielleicht schon mal. Ja, jetzt machen wir. Tun wir das Rauschen auch weg, das brauchen wir gar nicht. Also was man hier machen kann, man kann Frequenzen, man hat sozusagen zwei Töne, kann man eine Frequenz einstellen. Man hört jetzt nichts. Warum? Weil ich den Level einstellen muss natürlich dazu. Da wird es immer höher. Ja, da hat man schon das Problem, dass wir, schauen wir mal, ob man einen, den man richtig schön hört. So. Jetzt haben wir sozusagen einen Ton, den wir hören. Und jetzt können wir einen zweiten Ton mit einer ganz anderen Frequenz zuerst mal sozusagen dazu tun. Ja, man hört also ganz deutlich den zweiten Ton mit dazu. Jetzt gehe ich mit dem zweiten Ton ein bisschen in die Nähe in der Frequenz des ersten. Und Sie sehen schon, ich muss immer weiter mit der Lautstärke hochgehen, dass man noch einen Unterschied hört. Und da muss ich jetzt schon. Jetzt da oben höre ich dann einen Unterschied. Also ich höre jetzt mal wieder auf, weil irgendwann tun uns die Ohren weh. Also das ist diese Art Experimente, die man macht, sozusagen zwei Töne, die sich in der Frequenz nur gering unterscheiden. Und man stellt fest sozusagen, der Klangunterschied, also das Überlagern der beiden Töne, dass dass sozusagen die Hinzunahme des zweiten Tons erkennbar wird, das ist von bestimmten Bedingungen abhängig. Und je näher die beiden Töne beisammen sind, umso stärker muss ich den zweiten Ton machen, dass er überhaupt noch hörbar ist über dem ersten. Das ist sozusagen dieser Maskierungseffekt. Und auch da ist es wieder so, dass der in umfangreichen Experimenten ermittelt worden ist und man diese Kurven kennt. Das ist für uns insofern höchst interessant, weil diese Kurven, diese Maskierung eben genau das sind, was letztlich vielen dieser modernen Kompressionsverfahren zugrunde liegt, also diesen MP3 und ähnlichen Verfahren. Es war jetzt vielleicht, ja, ein Punkt noch, den man erwähnen muss, es ist eine Frequenzmaskierung, das heißt, wir haben es mit einem Zeitpunkt quasi zu tun und verschiedenen Frequenzen, die gleichzeitig abgespielt werden. Wenn wir also gleich noch feststellen, es gibt eine zweite Maskierung, die vielleicht ein bisschen einleuchtender ist, die über die Zeit Veränderung macht. Das ist jetzt wirklich, Zeit ist jetzt festgehalten sozusagen. Ja, wir haben da auch ein festes Signal, sozusagen ein statisches Signal gehabt. Ja, was bedeutet das eigentlich oder wo könnte das herkommen, was da passiert? Ich habe vorher versucht zu erklären, was diese Schnecke ist und dass die letztlich eine Frequenzzerlegung macht. Und im Prinzip ist es, kann man sich das so vorstellen, dass auf dieser Schnecke sozusagen eine endliche Breite da ist, des Bereichs, in dem ein Signal wahrgenommen wird. Und das ist eben nicht nur ein Härchen sozusagen, das da schwingt bei einer Frequenz, sondern es ist ein ganzer Bereich drumherum. Und damit habe ich Frequenzbereiche sozusagen nebenan, die ganz nah dran sind, die werden sozusagen mit angeregt. Das kann ich gar nicht verhindern, dadurch, dass das eben so ein physikalischer Apparat ist, der diese Frequenzzerlegung macht. Da haben wir nachher auch noch Bildchen dazu. Was man auch feststellt, ist, dass das Ganze eben, nachdem diese Schnecke ja nun verschiedene akustische Eigenschaften hat, an dem einen am anderen Ende, einen ist also relativ weich und für tiefe Töne ausgelegt, am anderen eben relativ steif für hohe Töne, dadurch ist auch diese Hörschwellenveränderung deutlich verschieden. Also ich hätte jetzt diesen Maskierungseffekt vorher bei dem Gepiepse noch deutlicher machen können, wenn wir jetzt in höhere Frequenzen gegangen wären, dann hätten sie wahrscheinlich ganz laut protestiert, was das für ein Gequietsche ist, dann wird es nämlich noch unangenehmer anzuhören. Aber man sieht bei den Tönen, dem Bereich, wo ich mich jetzt da bewegt habe, da sind diese Maskierungseffekte noch relativ schmal. Ja, sie sind also hier bei relativ niedrigen Frequenzen. Da wird ein Kilohertz Ton gespielt und hier ist gezeichnet, wie sich die Hörkurve verändert. Die zieht sozusagen die Hörkurve relativ nah nur an diesem Ton nach oben. Das heißt, es werden nur in einem kleinen Umfeld werden Töne unhörbar gemacht. Wenn wir jetzt tiefere Töne anschauen, höhere Töne anschauen, dann ist es so, dass diese Veränderung sozusagen breiter wird. Ja? Jetzt haben Sie also hier einen 4 Kilohertz Ton und da sehen Sie schon, das hat also einen ganz ausgeprägten Effekt auf ganz viele höhere Frequenzen, auch der 8 Kilohertz Ton, der verdrängt sozusagen, beeinflusst, maskiert eben ganz viele Töne niedrigerer und höherer Frequenzen. Also das Phänomen ist erstens da und zweitens ist es abhängig von der Frequenz, was natürlich den Umgang damit ein bisschen komplizierter macht. Was auch noch dazu kommt, wenn man jetzt die Maskierung uns sozusagen komplett anschauen wollen, ist, dass es eben nicht nur zu einem Zeitpunkt Maskierung gibt, sondern dass Maskierung auch über die Zeit passiert. Also über die Zeit heißt, dass wir ein Signal haben, und dann davor oder danach sozusagen ein anderes Signal. Und der Eindruck von einem Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt, der beeinflusst die Wahrnehmung von einem anderen Signal davor oder danach. Das nennt sich zeitliche Maskierung. Ja, also wir hatten gleichzeitig sozusagen die Frequenzmaskierung. Jetzt ist es aber so, dass wir eben Töne auch hintereinander natürlich hören. In jedem Musikstück folgen die aufeinander, ganz klar. Und dementsprechend beeinflusst die Wahrnehmung zu einem Zeitpunkt die zum nächsten Zeitpunkt. Und die Skala hier, da muss man ein bisschen aufpassen, da unten steht Verzögerungszeit in Millisekunden, das heißt, das ist jetzt nicht mehr eine Frequenz oder Frequenz war es bei den meisten Kurven, sondern es ist tatsächlich eine Zeit. Und wir haben hier ein Signal, und der Maskierungseffekt ist hier sozusagen aufgetragen, den dieses 1 Kilohertz Signal hat. Und der Maskierungseffekt, der besteht weiter eine bestimmte Zeit danach. Also man kann sagen, so um die 30 Millisekunden rum ist er noch ganz nennenswert, weil wir letztlich wohl unsere Signalverarbeitung im Gehirn so in dem Zeitintervall auch von ungefähr 30 Millisekunden arbeitet. Das heißt, so ein 30 Millisekunden Zeitfenster ist das, was auf einmal bearbeitet wird im Gehirn. Und dementsprechend hat dieses eine Signal noch 30 Millisekunden später Wirkung. Man sieht, es fällt dann so ab, die Wirkung auf ein maskiertes Signal. Und hier ist es aufgetragen, wenn ein 1 Kilohertz Signal gespielt wird, wie ein 1,1 Kilohertz Signal maskiert wird, sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Interessant ist, dass das Ganze auch rückwärts funktioniert. Also wenn ich höre einen lauten Ton und dann ist dieser Maskierungseffekt in dem Moment da für die benachbarten Frequenzen, fällt dann langsam ab, aber in einem ganz kurzen Intervall davor passiert das auch. Also das heißt, wenn der leisere Ton, höhere Frequenz vor dem Lauten kommt, wird unlogischerweise eigentlich auch dieser zuvor gespielte Ton sozusagen schwächer wahrgenommen. was wohl daran liegt, dass eben unser Gehirn die Dinge zuerst mal sozusagen in so einem gewissen Puffer hält und dann verarbeitet, weil das ja zunächst mal sozusagen eine gewisser unlogischer Effekt ist. Ja, man kann sich das auch versuchen anzuhören, was da jetzt gespielt wird. Es ist einfach ein Ton gefolgt von einem zweiten Ton in einer anderen Frequenz, wobei der Lautstärkenunterschied variiert wird. Und momentan ist es so, dass der zweite Ton 100 Millisekunden ist, der ist also relativ lang sozusagen nach dem ersten Ton. Also was man merkt, ist, dass dieser zweite Ton, der ist eben sehr kurz, zum ersten ist 100 Millisekunden, aber er ist immer eigentlich deutlich hörbar gewesen. Der zweite Ton ist dann immer leiser gemacht worden, war aber immer genau diese 100 Millisekunden lang und man hört eigentlich den Unterschied ganz deutlich. Jetzt ist der zweite Ton kürzer gewesen, 10 Millisekunden. Und auch so in Stufen im Pegel runtergeführt worden. Und ich denke, man hört relativ gut, dass am Anfang, solange der noch einen relativ hohen Pegel hat, das ist so wie vorher praktisch, kann man gut hören. Aber irgendwann, wenn der Pegel zu schwach wird, kriegen wir den zweiten nicht mehr mit. Oder vielleicht kriegen manche doch mit, aber es ist jedenfalls eine deutliche Veränderung. Und das ist diese Vorwärtsmaskierung. Das bedeutet, dass dieser zweite Ton ab einem gewissen Pegel einfach untergeht. Der ist nicht mehr hörbar. Was sagt der Informatiker? Ich kann weglassen. Das ist genau das, was hinter MP3 steht, dass man dann an diesen Stellen eben sagt, diese Information ist redundant, die kann man bei der Kompression rauslassen. Jetzt probieren wir das Ganze mit rückwärts auch nochmal. Das ist ja mal vorher natürlich der Ton. Ja, nicht aufregend. Jetzt rückwärts muss man näher noch sozusagen dran gehen, also es ist weniger als 10 Millisekunden der Unterschied, damit der Effekt auftritt. Ja, beim letzten hat man es dann gehört, dass es eben eigentlich dieser Ton davor so gut wie verschwunden war. Nicht ganz so stark wie bei der Vorwärtsmaskierung, aber es ist auch so, dass dieses Phänomen wahrnehmbar ist. Also braucht man sich auch nicht darüber streiten, ob das logisch oder unlogisch ist. Es ist einfach so. Deswegen sind wir auch in der Psychoakustik hier und nicht in der Physik oder so. Es sind eben Phänomene unseres menschlichen Wahrnehmungsapparats. So, das sind also zunächst mal zwei ganz spannende Dinge. Man kann sich es nochmal versuchen zu erklären durch die Basilarmembran. Wenn jetzt sozusagen, wenn man sich diese Membran, die in der Schnecke drin steckt, sozusagen, wenn man sich anschaut, wie die über die Zeit. Wie die bei einem bestimmten Ton, einer bestimmten Frequenz angeregt wird, dann habe ich ja schon gesagt, letztlich gibt es einen Bereich, der besonders empfindlich für diese Frequenz ist, das ist das hier das Anregungsmaximum, und es gibt eben natürlich umliegende Bereiche, die auch mitschwingen, aber weniger stark mitschwingen. Das heißt, wir können im Prinzip das Maximum der Anregung, also die Tonhöhe dieses einen Tons, sehr genau wahrnehmen, aber die benachbarten Töne, gerade wenn die dann niedriger sind, die sind in ihrer Wahrnehmung einfach beeinflusst. Also wenn da ein niedriger Pegel ist, der sozusagen auf der Basilarmembran direkt daneben das Schwingungsmaximum haben sollte, dann kriegen wir das einfach nicht mit. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass diese Hüllkurven natürlich durch diese akustischen Eigenschaften der Basilarmembran ein bisschen verschieden sind, je nachdem, ob wir an dem einen oder anderen Ende sind, ist da größere Empfindlichkeit da zum Beispiel. Und auch die Länge sozusagen dieser Hüllkurve, die kann variieren, je nachdem, in welchem Frequenzbereich wir sind. Und deswegen kommt noch ein weiteres Modell oder eine weitere Begrifflichkeit aus der Psychoakustik ins Spiel, nämlich die sogenannten kritischen Bänder. Also man kann den Hörbereich sozusagen einteilen in bestimmte Frequenzbereiche, die im Wesentlichen sozusagen dem entsprechen, wie lang so eine Vibrationshüllkurve auf der Basilarmembran ist. Das heißt, dem Einflussbereich, wie groß die Maskierung sozusagen für benachbarte Frequenzen ist. Und wir haben das schon gesehen, also das ist im Prinzip relativ klein bei niedrigen Frequenzen, relativ breit bei hohen Frequenzen. Also wie stark eben die Maskierung sich auswirkt. Das Ganze läuft häufig unter dem Namen Bark-Skala auch, wobei das nichts mit Bällen zu tun hat, sondern von dem Bremer und letztlich dann in Dresden arbeitenden Physiker Heinrich Barkhausen stammt, der diesen Effekt im Wesentlichen sozusagen erkundet hat. Und der nun eine Skala aufgestellt hat, die eben auch die Barkhausen-Skala genannt wird, dass man den Hörbereich sozusagen in 27 kritische Bänder einteilen kann. Da könnte man natürlich ein bisschen andere Aufteilungen auch haben. Aber der Effekt, den man dabei hat, ist, dass sie eben, wie Sie sehen, bei niedrigen Frequenzen relativ schmale Bänder haben und bei hohen Frequenzen relativ breite Bänder. Und das sind quasi Bänder, in denen sozusagen der Ausbreitungsbereich einer Maskierung. Das heißt, wenn ich in einem dieser Bänder einen Ton habe, dann sind die entsprechenden Frequenzen, die auch noch in dem Band liegen, sind mit betroffen. Und das ist also eine sehr hilfreiche Skala, weil man mit diesen Bändern eben sehr genau bestimmen kann, welchen Effekt auf den Klangeindruck tatsächlich eine Maskierung hat. Und Sie sehen schon, dass das Ganze jetzt auch ganz schön kompliziert ist, weil die Grundidee habe ich jetzt schon ein paar Mal so angedeutet. Die Grundidee ist, das natürlich für Kompression zu verwenden. Und das steckt hinter diesen verlustbehafteten Audiokompressionsverfahren, dass man nun die Informationen, die wir ohnehin nicht hören können, weglassen. Und jetzt ist das Ganze aber schon ganz schön kompliziert geworden, weil wir eben sehen, das Ganze ist ja abhängig von der Frequenz, ist abhängig davon, wie nah die beiden Signale aneinander liegen. Es gibt zeitliche Effekte und die sind nach vorne und nach hinten verschieden. Also ist letztlich gar nicht so einfach, das zu berücksichtigen. Darum hat es auch relativ lang gedauert, bis man das gemacht hat. Das sind sehr moderne Entwicklungen. Was ich also jetzt erklären will, heute in den letzten paar Minuten jetzt noch einen kleinen Einstieg und dann in der nächsten Vorlesung mehr im technischen Detail, ist, was es mit diesem sogenannten MPEG-Audio auf sich hat. Vielleicht, um das nochmal klarzustellen, MPEG-Audio wird auch jetzt gleich nochmal erklärt, was das historisch heißt, ist ein mögliches Audiokompressionsverfahren. Es gibt natürlich jede Menge andere, also man kennt ja auch aus dem Internet andere freie Kompressionsverfahren. Es ist also nicht so, dass das das einzige ist, das man jetzt anschauen muss. Es ist nur das bekannteste und das international standardisierte. Und darum orientiere ich mich jetzt da ganz stark dran. Aber diese Phänomene, die sind natürlich universell und können auch für andere Standards benutzt werden. Bevor wir richtig einsteigen, nochmal die Pulscode-Modulation. Das ist bloß, dass Sie den Begriff kennen. Das ist diese klassische Digitalisierung, die wir eigentlich schon immer angeschaut haben. Das heißt, wir haben eine feste Abtastung, einen festen Raster, ein festes Raster für die Werte. Und da gibt es auch verschiedene Standards, was bei sich zum Beispiel G711 für die Telefonie. Sie haben ein 8 kHz Abtastfrequenz, das bedeutet, Abtasttheorem, 4 kHz ist das Teilband, das Sie sozusagen erfassen können. Das Ganze mit 8 Bit. Und dann kommen Sie mit 8 mal 8 auf 64 Kilobit pro Sekunde. Kein Zufall, dass das genau der ISDN, die ISDN-Kanalbreite ist für Telefon. Das heißt, das ist das, was Sie sozusagen brauchen, wenn Sie jetzt reine Sprache abtasten, das digitale Signal. Das ist quasi das Rohsignal, das dann verwendet wird, wenn man weiter komprimieren will. Aber es gibt natürlich auch entsprechend hochwertige PCM-Signale. Wir haben uns den CD-Standard angeschaut oder hier mal einen Standard, der extrem hochauflösend ist, digitale Tonaufzeichnung auf Videoband. Wenn wir solche Signale haben, das ist der Ausgangspunkt jetzt für diese ganzen Kompressionsverfahren, dann ist es schwierig, die weiter zu komprimieren. Man kann zwar unsere verlustfreien Verfahren anwenden, LZW und wie wir sie alle schon angeschaut haben, aber die sind bei Audiosignalen nicht so ungeheuer gut wirksam, weil es relativ wenig Wiederholungen in den Signalen gibt. Audio beruht ja zum großen Teil darauf, dass da eben Variationen drin sind. Das heißt, wir haben zunächst mal ein Problem, gute Kompressionsraten zu erreichen. Und die Grundidee ist eben nun, maskierte Bestandteile des Audiosignals nicht zu kodieren, sich auf dieses psychoakustische Modell abzustützen und damit sozusagen eine neue Kompression, neue Größenordnung der Kompression zu erreichen, was aber heißt, dass man aus dem Signal Dinge rauswirft. Wir schmeißen aus dem Signal Anteile raus und das macht zum Beispiel MP3. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das? Man sagt so locker MP3, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also da gibt es ein bisschen Historie, die man wissen muss dahinter. Also MPEG zunächst mal. MPEG heißt Moving Picture Expert Group. Das heißt, es ist eine Gruppe von Spezialisten, die im Wesentlichen sich getroffen hat im Rahmen der International Standards Organization, also der Internationalen Standardisierungsorganisation, Dachverband von DIN und ANSI und so weiter, zusammen auch mit so einem Elektrotechnik-Standardisierungsgremium. Und die haben also diese Expertengruppe einberufen. Der Chef war der Leonardo Chiariglione, heißt er, glaube ich, aus Turin, von der Telekom Italia Labs heutzutage. Und die haben seit 1988 an Video- und Audiokompression gearbeitet, wobei der Begriff Moving Picture ja ganz klar sagt, das Thema war zunächst mal Bildkompression. Die wollten, wir werden das MPEG auch wieder treffen bei den Bildern, und sie haben selber sozusagen alltäglich mit dem MPEG-Standard bei Bildern zu tun. Also wer auf dem Rechner irgendwelche Videos hat, dem ist das bestimmt eh schon begegnet. Aber auch sonst, wer einfach bloß Haushaltsgeräte anschaut und zum Beispiel terrestrisches Fernsehen hier in Bayern betreibt, das wissen Sie, dass das nur nach dem Standard DVB-T, nach dem digitalen Fernsehstandard, noch ausgestrahlt wird. Und das ist MPEG-Kompression, MPEG-Videokompression. Jede DVD, die Sie spielen, auch das ist MPEG-Videokompression. Auch der digitale Hörfunk, der seltsamerweise so ein bisschen Schattendasein fristet in Deutschland, Digital Audio Broadcast, aber Bayerischer Rundfunk und Antenne zum Beispiel strahlen auch parallel in DAB aus hier. Auch das basiert auf den MPEG-Standards, und das liegt daran, dass es Filme nicht ohne Ton gibt. Das heißt, die Leute, die die Filmstandardisierung gemacht haben, die mussten einfach natürlich sich auch um den Ton kümmern. Und insofern ist die Audiostandardisierung ein Teilbereich der Videostandardisierung geworden. Und da gab es sozusagen eine ganze Reihe von Dingen, die parallel entwickelt wurden. Erstens mal ist das ein Fall, wo wirklich die EU-Förderung eine große Rolle gespielt hat. Ein sogenanntes Eureka-Projekt mit französischen, deutschen, holländischen Teilnehmern. In Deutschland hier das Institut für Rundfunktechnik dabei. Und die haben den MusiCam-Standard entwickelt. Also ich glaube, die Abkürzung werde ich jetzt nicht im Detail erklären. Das ist letztlich die Basis für den DAB-Standard gewesen. Und es gab parallel eine Gruppe, in der eben Fraunhofer eine große Rolle gespielt hat, aber andere Firmen auch dabei waren, die eigentlich gar nicht so sehr an digitalen Rundfunk gedacht haben, sondern an die Kompression von Musik über Telefonleitungen. Also da geht es um hochwertiges Audio, CD-Qualität quasi über Telefonleitungen zu übertragen. Das war dieser SPEC-Standard, der SPEC-Methode, die entwickelt haben. Und das ist, Sie sehen, es ist wirklich alles sehr neu. 1990 eben dann in ausführlichen Vergleichstests haben die beiden Projekte zusammen sozusagen die Stärken und die Schwächen etwas sortiert und das dann in drei Layers definiert, die dann in den MPEG-Standard so eingeflossen sind. Der Layer 1, das ist im Prinzip dieses MusiCam, das also gedacht war für digitalen Hörfunk, das relativ wenig komprimiert, relativ leicht zu verarbeiten ist. Das Layer 2 ist im Prinzip für das Audio vom digitalen Fernsehen gedacht, ist ein bisschen verbessert, komprimiert, aber auch noch nicht so stark. Und die stärkste Kompression, die im Wesentlichen eigentlich auf dem Aspect basiert und wo eben Ideen, auch patentierte Ideen von dem Fraunhofer-Institut in Erlangen drinstecken, die war von der Idee her für hochwertige Kommunikation mit hoher Kompression über Telekommunikationsverbindungen gedacht, und das ist der Layer 3. Und jetzt MPEG Audio Layer 3, also ein MPEG Audio Standard in dieser höchsten Stufe, das ist MP3. Dafür hat sich dieser Begriff MP3 eingebürgert. Also MPEG 1 Audio und MPEG 2 Audio, die unterscheiden sich kaum. In jedem Fall haben sie diese drei Layer. Das muss man sich zuerst mal irgendwie bewusst machen. Also MPEG 1 und MPEG 2 sind Videostandards. Und im Wesentlichen bei DVDs treffen sie MPEG 2. Und natürlich haben diese Videostandards alle ein Audio dabei und der Unterschied zwischen dem alten MPEG-1 Videostandard und dem heute verwendeten MPEG-2 und auch dann noch dem noch aktuelleren MPEG-4, das beruht im Wesentlichen darauf, dass man halt verschiedene Datenraten und Abtastraten hat. Sie sehen, MPEG-2 erlaubt Raumklang mit 5 Kanälen und ich kann bis 48 kHz raufgehen, aber auch mit der Abtastrate weit runtergehen. Ist ein bisschen flexibler. Aber sowohl das MPEG-1 Audio als auch das MPEG-2 Audio sind kombinierbar mit jedem dieser drei Audio Layers. Und letztlich, wenn Sie MP3 sagen, dann heißt es ein Audio Layer sozusagen, Layer 3 aus dem MPEG-1 oder MPEG-2 Audio Standard. Und ob Sie MPEG-1 oder MPEG-2 haben, ist eigentlich bloß relevant dafür, welche Datenrate und welche Abtastrate Sie haben. Es ist also nicht so, dass es MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-3 gibt und MP3 ist das MPEG-3, sondern MPEG-1 und MPEG-2 sind Videostandards und deren Audio-Teil wird jeweils eingeteilt in die drei Layer. Das muss man sich irgendwie klar machen. Und dass diese Abkürzung MP3 eingeführt wurde, ist eigentlich eher sozusagen insgesamt ein bisschen verwirrend. Wenn man von MPEG-Layer 3 sprechen würde, wäre es klar. Das komprimiert sehr hoch, ist die Haupteinnahmequelle vom Fraunhofer IIS-Institut in Erlangen. Die verdienen unglaubliche Mengen an Patentgebühren, weil große Teile davon eben in Deutschland patentiert wurden. Und für jeden MP3-Kompressor da eben wirklich Lizenzgebühren fließen müssen. Und es gibt inzwischen auch Weiterentwicklungen, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt. Es ist eben ein Beispiel, dieses MP3. Das werden wir natürlich genauer anschauen. Aber also im Internet verbreitet, zum Beispiel dieses Ogg-Vorbis-Format oder auch in den standardisierten Formaten gibt es das Advanced Audio Coding oder MPEG-4 Audio, was fast dasselbe ist. Also durchaus Weiterentwicklungen dieses MP3-Standards. Und wenn Sie einen iPod haben, dann werden Sie feststellen, und Musik aus iTunes laden zum Beispiel, wenn Sie Musik genau anschauen, werden Sie feststellen, dass das alles gar nicht mehr MP3 ist, sondern schon längst MPEG-4. Dieser Podcast, den wir bereitstellen, ist auch schon MPEG-4 Audio. Das heißt, im Prinzip ist man an manchen Stellen schon ein Stückchen weiter. Ich werde auch ein bisschen dann in der nächsten Vorlesung noch erklären, was MPEG-4 ist, aber ehrlich gesagt, wenn wir MP3 verstanden haben, dann das ist schon kompliziert genug. Das machen wir natürlich heute nicht mehr, sondern das nächste Mal. Dankeschön.